So, hallo und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zum dritten Kanal.
Genau.
Nummer 49,
genau. Und wir sind der Jörg.
Und der Jens.
Genau.
Die Aussteuerung stimmt auch, ne, bei mir ist ein bisschen zu wenig. Ein bisschen lauter, so jetzt hört er mich viel besser.
Ja.
Hallo.
Hallo, fangen wir doch einfach nochmal an. Genau. Oder regeln das nachher vor allen Dingen für den Mitschnitt wiederum etwas lauter.
Na, dann auf jeden Fall, dann wird es mega laut. Also dann wird es Podcasting gerecht laut.
Wow.
Ich mache das ja über Auphonic.
Ja, diese Webseite.
Die Webseite, genau. Und die haben so verschiedene Profile. Also da kannst du halt sagen, ich mache jetzt hier Podcasting und dann gibt es sozusagen verschiedene Lautness-Einstellungen. Und Podcasts sind, glaube ich, ein bisschen lauter als jetzt Musik zum Beispiel.
Oder genau. Anderes. Das ist das, was mich sehr oft im Radio stört. Und versuche ich ja bei uns auch immer ein bisschen mit drauf zu achten, dass die Musik leiser ist, weil sie gefühlt lauter wahrgenommen wird. Und ich hatte auch mal mit hier jemandem vom OKJ gesprochen. Das liegt an der Dynamik. Die Musik ist ja im Grunde, bringt mehr Informationen, also ist im Spektrum einfach breiter vertreten als zum Beispiel die reine Sprache. Und daher nimmt man das Ganze in Summe dann wiederum einfach als lauter wahr, als eben gesprochene Sachen, also als im Prinzip Worte. Und und da ist es halt günstiger, oder ist es auch, also empfinde ich jedenfalls auch mit so, dass es günstiger ist, die Musik von dem Pegel her etwas niedriger zu nehmen als eben das gesprochene Wort. Und das fällt mir zum Beispiel auch mit im Radio bei einigen Interviews auf, dass da wenig Ausgleich geschaffen wird, dass man mit dem Ende des Interviews, wenn man es entsprechend laut gemacht hat, explodieren einem die Ohren. Oder wenn das Interview beginnt, dann ist erstmal Schweigen.
Ja, das stimmt. Und das Gute bei Auphonic ist, dass die das auch erkennen. Also die erkennen Musik und Sprache und die Musik regeln die runter.
Klasse. Genau. Das ist ja echt cool, denn also sowas bräuchte eigentlich so grundlegend jeder Radiosender, beziehungsweise wäre es ja auch interessant, dass am Rechner live, also ich sag mal, wenn VLC oder der M-Player das live so machen würden vor dem Abspielen, im Prinzip so einen derartigen Abgleich. Wenn das die Verzögerung von 10 Sekunden oder sowas hatten wir durchs Puffern sowieso immer drin und dann könnten die theoretisch auch diesen Puffer analysieren.
Stimmt. Muss man ein Plugin schreiben.
Richtig.
Also ich weiß auch nicht, wie die das machen. Also da müsste man mal fragen, ob die Algorithmen irgendwie.
Die Webseite.
Genau. Ich meine, vielleicht ist da schon was Fertiges da.
Vielleicht machen die es auch im Hintergrund nur mit M-Player oder sowas. Man muss noch die passenden Einstellungen wissen.
Das kann sein.
Genau.
Aber auf jeden Fall klingt das schon recht gut, was da rauskommt. Also finde ich zumindest. Also ich habe am Anfang immer mal wieder rumprobiert mit hier Audacity. und habe da so eine Qualität, wie die es haben machen, nicht hingekriegt. Und wir hatten ja einen Datenkanal mit dem Adrian Knut.
Ja, genau.
Daniel ist schon
2 Jahre oder so her.
Ja, müssen noch einer der einstelligen Datenkanäle gewesen sein. Und er hatte damals noch irgendeinen anderen.
Arthur.
Genau, Arthur. Und das habe ich auch mal versucht zu probieren, aber das war mir irgendwie gleich zu hoch. Also man hätte Zeit investieren müssen oder ich hätte das machen müssen, um mich da reinzufinden, aber da hatte ich keine Lust.
Denn das muss ich wiederum sagen, ich hatte so im Gespräch immer mit Künstlern, also mit kleinen Künstlern, sag ich jetzt mal, die verwenden auch eher Arthur und schimpfen auf Audacity. Also die haben eigentlich genauso gesprochen wie Adi damals.
Okay, also wahrscheinlich ist das eine für DAW, so ist das andere für Profis.
ich glaube, es ist letztendlich auch, was du damit machst, denn unter Umständen steuern die Musiker dann natürlich auch ihre ganzen Mischpulte und die unterschiedlichen Instrumente müssen natürlich über unterschiedliche Kanäle reinkommen. Da sind einfach die Anforderungen ganz andere.
Ja. Na gut.
Im Archiv nochmal kurz den Blick werfen.
Genau, was das für eine Nummer ist. Weil gefühlt würde ich sagen, ist die Nummer 6 gewesen.
Oh, okay.
Oh, das ist irgendwie kaputt.
Was? Es geht doch nicht
Das Archiv
ist übergelaufen.
Genau.
Unsere Diskette war leider voll und.
Ne, das Problem ist, ich habe jetzt in den letzten Tagen immer mal an der Webseite rumgebastelt. Weil diese ganzen Verweise an der Seite zum Radio KJ und zum Archiv und so weiter, die gingen nicht. Und dann habe ich es halt hingekriegt, dass die angezeigt werden, wie ich jetzt gerade feststelle. Und war einfach der Annahme, dass die auch funktionieren. Ja. Aber ein Klick sagt mir gerade, es geht nicht. Also Audio unter Linux ist in der Tat Datenkanal Nummer 6 vom 4. Mai 2012. Also 4 Jahre, ja.
Oh.
Ja, und dieser Archivlink, der geht halt aus irgendwelchen Gründen nicht. Ist also wieder was in meine Liste aufzunehmen ist zum Fixen.
Einerseits das und es zeigt, wie sinnvoll QA ist. Genau. Also, dass man sich am besten eine kleine Testsuite bastelt, die im Anschluss an irgendwelche Änderungen natürlich über die Webseite flitzt und prüft, ob es klappt. Beziehungsweise, du hast doch sowieso auf die Seite immer wieder verwiesen, da müsste doch eine 404 oder sowas im Hintergrund geploppt sein. Das sind immer die interessanten Sachen.
Es kann sein.
Wo man dann, ich sag jetzt mal, wo man im Log eigentlich vom Apache oder sowas relativ gut feststellen kann, wo tote Verweise oder eben wie hier fehlerhafte Verweise liegen.
Nee. Na gut, wenn es ein 404 gäbe, wird er irgendwie abgefangen?
Ja, der wird auch abgefangen. Das läuft alles über einen zentralen Router. Da oben über die Index.php oder und die entscheidet sich dann für welche Seite und wenn sie die nicht findet, dann wird sie auf magische Weise das Richtige rausliefern.
Ja, die liefert einfach dann die normale Index.php raus.
Du kannst wahrscheinlich auf jede x-beliebige, du kannst auch auf Tralala zugreifen.
Ja, genau.
Und dementsprechend kommt dann die Hauptseite. Das könnte Google wiederum uncool finden, weil dann hast du Multiple Content. Oder Duplicate Content. Google bestraft dich, wenn du dieselben Dinge unter unterschiedlichen URLs ablegst, weil du damit natürlich die Relevanz von derartigen Inhalten und Verweisen hochtreiben könntest.
Okay.
Über den naiven oder den nicht optimierten Bewertungsindex oder Bewertungsfunktion.
Ja. Ja, es gibt hier noch einige Sachen, die ich hier fixen muss. Also das Hauptproblem, was ich hatte, war, dass der Feed kaputt war. Mhm. Ach, hier gibt es einen Permalink. Ja, jetzt ist die Frage, könnte man den jetzt neu generieren lassen? Keine Ahnung.
Ich hätte gesagt, einfach rausschmeißen. Dass der den automatisch macht, wenn du...
Mal gucken. Ich sag Save.
So, und guck mal, was er jetzt macht auf der Startseite. Klasse, also ihr seid jetzt gerade high live dabei, wie wir hier...
wir editieren gerade an der Webseite rum.
An der Webseite und vor allen Dingen, wir reden hier gerade über die Bedienung von Open Source Software. Also das ist natürlich wiederum...
Der Link ist jetzt ganz verschwunden.
Ach, schade. Wir basteln den dann später wieder rein. Und genau, also in dem Sinne sind wir schon so langsam auch in das Thema heute geglitten. So ein bisschen... Software und auch.
Also ich bin noch dabei, ein bisschen rumzubasteln. Jörg erzählt eine Weile weiter. Bin ich noch Stunden oder 2 Stunden fertig.
Nein, nee. Das kannst du nicht sagen. Das geht natürlich bei ordentlicher Open Source Software, die wir alle einsetzen, geht das immer ruckzuck und wahnsinnig schnell. Funktioniert fast immer, nur eben hier gerade nicht.
Ja, nee, also was ich noch sagen wollte, dass ich in der Tat ein Problem mit dem Feed auch hatte. Weil der Feed nicht validiert. Ich habe versucht, den zu validieren. Es gibt hier so ein Feed-Validator-Dings. Und der validiert halt nicht. Und da sagt ihm immer, jetzt geht der also nebenbei bemerkt, dass der Link zum Sendungsarchiv geht wieder. Also das ging doch schneller als gedacht. Ja, nee, aber der Feed validierte nicht. Und eine der Meldungen war URL must be, also kleine URL must be groß URL. Und das in diesem Enclosure-Feld war halt https://datenkanal.org/uploads/podcast/name-der-datei.php .mp3.
Ja.
Wo ich dachte,
was soll der Kurs geschrieben werden?
Nee, und was, must be a full URL. Und das ist.
Ach so, eine full AI.
Und das, also, aus meiner Sicht war das eine vollständige, ordentliche URL. Und dann nach einigen Klicks in der Hilfe war dann irgendwie so ein Link auf RFC 3968 oder irgend sowas. Und den habe ich jetzt auch nur überflogen und jetzt, was da sozusagen vermutlich implizit drin stand, ist, dass die URL heißt http://blablabla. Daraufhin habe ich dann alle meine URLs, die Links zu den Audiodateien, geändert in http://datenkanal.org, bum bum bum, und schon war die Meldung verschwunden.
Hey, das hast du doch vorher.
Nee. Ich hatte vorher das relativ angegeben.
Ach so.
Ich hatte nur auf Uploads, Podcast und sozusagen die Base-URL.
Ja.
Ist https://datenkanal.org.
Okay.
Und dann gefiel das nicht. Also und da musste ich jetzt überall HTTP genau, dann schreiben kompletten. Und schon ging es. Das Hauptproblem, glaube ich, was dann, oder der Spaß, den das dann vielleicht den einen oder anderen bereitet hat, dass die ganzen Beiträge dann quasi als neu. Also es könnte sein, dass der eine oder andere von euch jetzt nochmal
den Datenkanal 6 hört.
So, ja, genau. Also so 47 Sendungen nochmal neu anhört.
Na, wir waren wahnsinnig fleißig in den letzten drei Wochen.
Genau.
Und haben entsprechend produziert.
Ja. Nee, und es gibt auch noch einige Fehler in dem Feed. Also ich musste noch ein bisschen weiter was verbessern, aber einige Sachen habe ich noch nicht richtig verstanden. Weil das sieht für mich wieder korrekt aus, aber es ist offensichtlich nicht korrekt und da muss ich erst nochmal rumspielen und Zeug machen. Und das.
Ich hatte dich jetzt etwas falsch verstanden, weil ich das, was du als erstes genannt hattest, auch schon als eine Full-URL mitgenommen hatte. Aber ich dachte nämlich noch, die wollten auf das URI-Doppelpunkt.
Stimmt, das steht noch aus. Das war so das vom letzten, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatten wir im vorletzten Datenkanal.
Ja, ich wollte jetzt auch sagen, im vorletzten war das.
Ja, das hatte ich nämlich noch mit in die Dings reingenommen, die.
Dass wir uns nochmal über
uns, Uris und Urs unterhalten.
Und glaubt, damit kann man eine Sendung auch füllen.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also auf alle Fälle, da klappt der Link erstmal hier hin. Das ist schon mal ziemlich cool. Und jetzt müsste man noch diesen anderen Link
zum OKJ hinkriegen.
Das mache ich halt auch so mal nebenbei mit. Aber das jetzt weiß ich, wie es geht. Das Coole ist, wenn man es einmal weiß, dann weiß man es quasi immer.
Ja, dann kannst du das direkt da rein basteln.
Genau. Genau, machen wir das raus und dann noch den zum Kontakt und schon sind die statischen Seiten wieder
funktionsfähig.
Ja, das ist einfach deswegen gekommen, glaube ich zumindest, weil jemand sich so ein bisschen beschwert hatte, dass die URL von einem Datenkanal war datenkanal.org/index.php Fragezeichen
genau,
und so weiter.
Das sehen wir.
Missfiel demjenigen.
Ja, ist auch.
Ja, und da habe ich gedacht, okay, es fixe ich mal und war vermutlich ist das andere dabei irgendwie kaputt gegangen. Genau, jetzt haut es aber wieder hin. Genau, und der andere Link klappt auch. Super. Also, alles wieder
die Webseite.
Ja.
Na, sehr schön. Und im Hintergrund hast du wahrscheinlich im Apache in Redirect eingebaut. Alles, was mit irgendwie beginnt, wird weitergeleitet auf Index.php irgendwas.
Genau, Index.php Fragezeichen. Und dann macht die Software dann halt die ordentliche Auslieferung.
Ja, genau. Das ist eigentlich gängig. Also
ja. Schön. Also die Seite funktioniert schon fast wieder ordentlich.
Ja.
es wird immer besser, sozusagen. Und ich muss mal gucken, ich hatte nämlich hier auch das über den Datenkanal Twitter und Twitter-Feed mal gefragt, ob jemand sich mit den Feeds auskennt. Aber ich hatte bis dahin keinerlei Antwort erhalten. Und ich habe auf alle Fälle, gibt es da noch einen Link zu der zu dem Validator, der gerade so die aktuellen Anzahlen von Fehlern anzeigt. Und der Atom-Feed, der validiert, der ist in Ordnung. Und der RSS-Feed, oh! Was ist denn jetzt los?
Oh, wahrscheinlich war das noch der Fehler, oder? Nein, natürlich nicht.
Nee, die anderen. Also jetzt zeigt auf einmal ein an, congratulations, this is a valid RSS-Feed. Und das fehlte bisher. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich müsste jetzt die Fehler nochmal, also diese Warnung nochmal durchgucken, die hier stehen. Vielleicht ist eine wesentliche weggefallen. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber auf jeden Fall ist es jetzt wieder ein valider Feed, der da ausgeliefert wird. Na gut, das ist ja super. Also,
ja. Also so viele Probleme binnen einer Viertelstunde gelöst.
Genau.
Wahnsinn.
Das geht nur mit freier Software.
Ja.
Wobei, also ein Sendungsthema hätte ich auch noch anzubieten. Wobei zu befürchten ist, dass entweder noch während der Sendung der OKJ in einem Feuerball dann zerstört wird oder dann später unser Webserver dann in Flammen aufgeht. Okay. Weil es gibt so ein neues System, was in Linux Einzug gehalten hat, was mit D endet.
Ja.
Und das System.
Ja.
Und das ist ja doch ein anhaltender Quell von
Diskussionen oder.
Ja, Flame Wars.
Ja, ja.
Und Problemen, die irgendwie sehr, sehr merkwürdig sind.
Aber es würde uns nicht töten, darüber zu sprechen, ja.
Ja, nee, also ich glaube, wir sind zwar oder auch nicht ganz einer Meinung, glaube ich.
Aber. Ja.
Aber da können wir sicherlich also doch mehr als eine Sendung füllen.
Die das Ganze mal technisch zu beleuchten.
Genau.
Ja. Genau. Beziehungsweise auch praktisch, welche Probleme und Schwierigkeiten damit gekommen sind.
Ja. Was, also, da wäre es halt auch interessant, mal also noch ein paar andere Gesprächspartner mit einzuladen.
Also einer fällt mir jetzt zwar spontan ein, aber da weiß ich nicht, wie es passen könnte.
Also mir würde auch einer einfallen. Jemand, den wir schon in der zweiten Sendung mal interviewt hatten. In dem Datenkanal Nummer 2.
Okay, los.
Nee, den haben wir im Datenkanal.
Oh mein Gott, du hast diese Nummer im Kopf.
Nee, also den DNS-Sec, der weiß die Nummer nicht mehr, aber das war schon eine höhere Nummer. Datenkanal 2, da haben wir über Finanzierung von Open Source Software gesprochen.
Mhm.
Und da, also damals war das Problem, dass die Sendung nicht ordentlich aufgezeichnet wurde. Da war so ein gleichmäßiges Rauschen unten drunter.
Ach ja, wo der Pegel, also.
Genau, was ich nie weggeregt habe. Also die Sendung ist, glaube ich, auch online. Also man kann die sich anhören. Aber es ist letztlich, ich glaube, man versteht uns auch, was wir sagen. Aber du hast quasi so ein permanentes Rauschen, wo du irgendwie nach 2 Minuten sagst, nee, also. Und diverse Leute hatten mir angeboten, das nochmal zu bearbeiten. Aber bisher hat das noch niemand in die Hand genommen. Und insofern ist er zu Archivierungszwecken da, aber und das Interview selber mit dem Mika Prokop, das ist die Person, die ich eigentlich erwähnen wollte, das ist noch online. Also das Interview habe ich vorher mit Skype damals, glaube ich, aufgenommen und das ist noch online. Das kann man sich noch anhören.
Und hast du die Sendung nochmal durch den
Nee, habe ich noch nie gemacht. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee.
Vielleicht hat der nämlich einen interessanten, coolen Filter dabei, der genau dir das, wenn es nämlich ein gleichmäßiges Rauschen ist, dann könnte es ganz gut rausgehen.
Okay, muss ich mal gucken. Ja, und Mika, der hat, also den habe ich mal in einer Diskussion erlebt, wo auch so ein bisschen der Nutzwert von SystemD angezweifelt worden ist. Und bei ihm ist es zumindest so, dass er für sich schon einen ganz konkreten Nutzwert sieht, weil er entwickelt ja diese Krümmel-Distribution.
Genau.
Und ihm bringt SystemD halt in der Tat viele Vorteile, so nach seiner Schilderung. Und da wäre es halt schon interessant, sich mal mit ihm zu unterhalten, weil er doch eine recht klare Meinung dazu hat und auch so wirklich über die Vorteile reden kann, die es aus seiner Sicht gibt.
Ja, ich sehe es im Prinzip auch noch so ein bisschen auf der technischen Seite. Das ist so ein bisschen, hat auch mit SystemD ist die Philosophie etwas gebrochen. Das ist ja auch ein bisschen immer was, mit in der Kritik steht.
Genau.
Aber so als Kernding, Logging oder sowas, das sollte nicht unbedingt mehr über die DevSysLog laufen. Dass man da über den Socket kommuniziert, sondern im Prinzip ganz regulär über Standard In, Standard Out oder in dem Sinne Standard Out, Standard Error so rum. Und auch Netzwerkkommunikation, das ist das hier mit Coups und solchen Geschichten, weiß ich, da oder da habe ich im Prinzip große Diskussionen mit in der Anfangszeit erlebt. Das finde ich nämlich, das ist so ein bisschen auch eine Philosophiewandel, einfach wie man damit umgeht, was ich im Grunde auch besser finde, als eben jeder implementiert die Logging-Geschichten. Jeder implementiert, wie starte ich einen Dienst. Jeder implementiert, wie mache ich einen ordentlichen Socket auf und solche Sachen. Was ich aus der Sicht eben schon wiederum mit als positiv fürs Gesamtsystem ansehe, aber in dem Sinne aber auch verwoben halt als ein Philosophiewandel mit dem Einzug von SystemD, wo ihm natürlich oder dem Ding auch das angekreidet wird.
Ja, na, was letztlich für mich immer wichtig ist, dass ich als, sagen wir mal, in dem Sinne Anwender die Wahl haben will. Weißt du, wenn ich der Meinung bin, ich will DevSysLog nutzen oder ich will halt irgendwas anderes nutzen, dann möchte ich gerne, dass mich das Programm auch unterstützt. Oder was mich eigentlich bei SystemD eigentlich am meisten stört, so als wieder sozusagen als Anwender oder als Admin in dem Falle, dass das aus meiner Sicht keinerlei vernünftiges Logging in dem Sinne besitzt, dass ich über einen Fehler irgendwie informiert bin. Also ich habe da wirklich schon Stunden rein verloren, weil ich weil der SystemD eine unklare Fehlermeldung gegeben hat. Beziehungsweise verschiedene SystemD-Befehle geben verschiedenen Output.
Okay, das müsste man mal am Beispiel angucken.
Also journal.ctl-xn ist anders, hat dann einen anderen Output als System.ctl-Status-Service-Name.
Okay.
Und ich habe damals, also sag mal, ich weiß nicht, ob das irgendwo dokumentiert ist, also das ist das Gute wie das Schlechte daran, also das ist, würde ich eher als neutral betrachten, dass das sehr gut und sehr umfassend dokumentiert ist, aber es sind halt Romane, die ich erstmal lesen muss. Also um da reinzukommen, muss ich erstmal wirklich extrem viel lesen. Also es kann sein, dass das vielleicht irgendwo dokumentiert ist, aber die Stelle habe ich nie gefunden. Ja. Ich hatte auch keine Lust, also wirklich seitenweise das Konzept mit da durchzulesen. Mhm. Und da bin ich halt also einmal wirklich massiv reingeflogen, weil ich immer wieder, so, ich weiß nicht, ich sag mal, ich glaube JournalCTL benutzt habe. Mhm. Und da stand halt also nichts Relevantes. Und dann so probierst du, guckst wieder, was zeigt er jetzt an und dann ändert sich nicht. Und dann durch nur einen dummen Zufall bin ich auf System.ctl-Status, habe ich das mal aufgerufen. Und da stand die Fehlerausgabe des Prozesses mit drin.
Okay.
Und der Prozess hat auch genau gesagt, wo sein Problem ist. Und dann war das innerhalb von wenigen Sekunden erledigt.
Okay.
Und also das sind so
die praktischen Fälle,
genau.
Das ist natürlich im Prinzip, was es jetzt auch schwierig macht. Einerseits muss die ganze Software umgestellt werden, was natürlich wiederum zu Fehlern oder Verwirrungen im Rahmen auch schon alleine erstmal der softwaretechnischen Geschichte führt. Und natürlich ist der Anwender auch mit ganz anderen Dingen konfrontiert. Mhm. Sprich, im Prinzip sind ja diese ganzen Shell-Skripte und Ähnliches weggefallen.
Ja.
Von der Konfiguration, von der Art und Weise. Es ist. Also ich weiß nicht, ob man wahrscheinlich in 5 Jahren immer noch dieses Rumoren da ist oder ob man dann einfach angekommen ist in der anderen Welt. Und umgekehrt die Frage, war denn nicht unter Umständen bei Einführung diverser anderer? Also denn ich erinnere mich, Ubuntu hat Upstart, glaube ich, von Anfang an oder ziemlich
weit am Anfang, genau.
Genau. Und da gab es auch immer Gehaue, wurde immer wieder auf Ubuntu drauf rumgehauen, aufgrund dieses anderen. Ich selber habe nicht Upstart, sondern Runit genommen. Vom Konzept her hat mir das einfach besser gefallen. Und aber auch diese alternativen anderen Systeme sind nie so richtig in die Puschen gekommen. Und hinter SystemD steht natürlich auch eine Persönlichkeit, die
polarisiert.
Ja, genau. Und die auch Dinge durchdrückt und auch durchdrücken kann. Also die sitzt ja auch an einer gewissen Machtposition mit. Und dadurch ist es einfach vielleicht zum Tragen gekommen.
Ja.
Ansonsten wäre wahrscheinlich das nächste Init-System entstanden, was vor sich hin dümpelt.
Ja.
Aber so in Summe finde ich es halt einfach interessant. Und das ist auch aus meiner Sicht das Problem, weswegen sich das einfach abspalten wird. Also diese Kompatibilität zu BSD und hin und her wird man mehr oder weniger verlieren, wenn man mal einfach sagt, ich entwickle oder ich benutze etwas, was sich den Features, den Möglichkeiten des Linux-Kernels einfach widmet. Und aus meiner Sicht ist im Prinzip so eine zentrale Funktionalität wie das Init-System, also das, was sich darum kümmert, Prozesse zu starten, zu kontrollieren, anzuhalten und ähnliche Funktionalitäten, ist eigentlich noch so nah am Kernel von der Art und Weise her, dass es an der Stelle wirklich auch noch betriebssystemspezifisch sein kann. Wohingegen, also wenn ein Apache, selbst der Apache oder sowas hat Features drin, die sind Linux-spezifisch. Der hat trägt Code in sich, der ist halt Linux-spezifisch.
Oh, das finde ich jetzt erstmal auch nicht schlimm.
Naja, doch, das ist halt immer genau das, wo du dann nicht mehr die Gleichmäßigkeit über Systeme hinweg kriegst.
Ha. Na gut, was meinst du mit Code, der Linux-spezifisch ist?
Na, dass ich gewisse Features nur dann habe, wenn ich auf den Apache auf dem System einsetze.
Also irgendeine Option zum Beispiel.
Genau, Optionen bis dahingehend.
Na gut, das stimmt. Das kann dann in der Tat problematisch sein. Ich dachte jetzt an sozusagen im Quellcode irgendwas, wo dann irgendwie nur geguckt wird, if Linux, dann
genau.
Enable was weiß ich.
Ja, also ich denke jetzt an solche konkreten, also oder im Dings, ist, das ist nicht drin, aber ich sag mal ganz krass, der Apache könnte mit seinen Kindern, also mit diesen ganzen Kindprozessen, könnte alles schön in Container packen. Flup, Zwecksabsicherung und sonstiges. Dieses Feature wäre nur unter Linux gegeben. Das heißt, wenn ich in die Security-Richtung will und den Apache dann halt noch etwas einschränken will, dann muss ich dafür den Apache unter Linux laufen lassen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Apache auf Linux. Oder beziehungsweise, das wird, sollte es geben, diese ganzen SE Linux Code, dass der Apache auch noch ordnungsgemäß funktioniert, wenn SE Linux aktiviert ist und unter Umständen auf die Dateien die ganzen Flex und sowas setzt. Das sind, ist halt alles Code, ich sag mal Ballast, der mitgeschleppt wird nur für diese Linux-Typen.
Ja, also ich stecke da zu wenig in SE Linux zum Beispiel drin, aber mein Gefühl war immer, dass das quasi extern läuft. Also, dass der Apache, ob den, den geht das sozusagen gar nicht, also der muss nicht unbedingt wissen, ob da irgendwie SE Linux da ist oder nicht, sondern das wird von außen.
Das kannst du von außen
Also, weiß nicht.
Diese Tags, also diese, nicht Attribute, aber diese Markierungen und sowas, ja, die kannst du setzen über Dateien und ähnliches, aber auch einige Sachen, wenn du sie halt besser nutzen willst, steuerst du sie in dem Sinn auch mit über die Prozesse.
Okay.
Also, dass du zum Beispiel auch gewisse Rechte mit abgibst. Oder beziehungsweise das unter Linux gibt es ja nicht nur dieses eigentliche Rechte-System, wobei das diese Standard Execute Read und so ähnliches, sondern die
ACLs.
Ja, die einzelne, nee, ich meinte jetzt die Capabilities.
Ach so, okay. Ja.
Ich glaube, das hängt zwar auch mit dem POSIX drin, die Capabilities sind auch POSIX, aber da ist wohl auch nur, glaube ich, die Hälfte von dem spezifiziert okay. und sowas. Ich glaub, also das ist jetzt gefährliches Viertel- oder Achtelwissen, wie weit das, aber das ist zum Beispiel auch wieder eine Funktionalität, wenn ich dem Prozess forke und ihm das Recht entziehen möchte, dass er pingen darf, also dass er auf Raw Network Sockets zugreifen kann oder diese öffnen kann, dann muss ich halt diesen speziellen Setcap oder aufrufen, um meinem Kind oder dem geforkten Prozess dann für die Zukunft genau dieses Recht wegzunehmen. Und dieser Zcap, der ist ja unter Windows, wird er wahrscheinlich nicht existieren und ähnliches. Es ist auf alle Fälle eine Sache für Software, die plattformübergreifend sein sollte. Es ist eine Illusion, dass überall POSIX existiert, geschweige denn auf gleiche Art und Weise überall implementiert ist. Und es wäre schade, wenn man auf vielen Plattformen einfach nicht die Möglichkeiten der Plattform nutzt.
Genau. Ich meine, es ist ja wie GNU-Software letztlich auch, weißt du?
Ja, genau.
Also, das sind auch mehr als nur POSIX.
Ja, genau. Das ist einfach nochmal im Prinzip eins draufgesetzt, nochmal eine Abstraktionsschicht, wo man dann auch wiederum hofft, dass auf dem einen GNU-System die gleichen Sachen gelten wie auf einem anderen.
Ja.
Und denn was mir jetzt einfach einfiel in Bezug auf diese Container, also auf diese LXC, die waren ja im BSD schon wesentlich länger drin. Die, also die Jails, Root-Jails, die gab es ja dort schon wesentlich länger, sprich im Prinzip ist, ist schade, wenn solche Funktionen einfach nicht mit sinnvoll eingesetzt werden.
Okay.
Und das ist letztendlich ja das, was auch eben Systemd jetzt massiv tut. Also die haben viele neue Konzepte eingebracht, hier im Login-Prozess fummeln sie mit rum und solche Sachen alles. das ist einfach da, wo man dann, naja, man hat ja über die Zeit hin beobachtet, dass mit dem Login wurden ominöse Environment-Variablen gesetzt. Ja. Ich denke da nur hier an SSH, um die SSH-Keys dann entsprechend in dem SSH-Agent hinterlegen zu können. Und diverses, das gibt es glaube ich auch noch für die Schlüsselbunde, hier Gnome und KDE und noch die, ach und auch hier Jack, also der Audiosurfer und so weiter. Das sind solche Sachen, das fühlt sich in der Masse dann irgendwie so unschön an. Und wenn da natürlich mal andere Konzepte oder so und eine Vereinheitlichung herkommen, was ja so ein bisschen auch schon mal mit Debus ist ja auch so ein geschlagenes System, ja, wo jeder drauf rumgehackt hat.
Na, ich kann mich nur, weil du das jetzt gerade sagst, erinnern, das ist jetzt vor ein paar Tagen erst, da war jemand im Crowdspace-Chat, der auch, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich irgendwo Support macht. Mhm. Aber meine, die hatten jetzt so eine Kundenanfrage, dass immer wenn sich der, also die haben irgendwie, die liefern wahrscheinlich eine Gesamtumgebung mit Apache und anderer Software aus. Und wenn sich der Kunde oder der Admin ausloggt, wird der Apache-Prozess beendet.
Cool.
Und da gab es wohl einiges hin und her, aber es war am Ende so ein System-D-Fehler. Also was heißt Fehler? Das war, also aus System-D-Sicht war es kein Fehler. Das war intended. Aber halt, also jeder normale Mensch, will ich mal sagen, hat das als Fehler betrachtet. Also das war ein Bug, dieser Bug hat es auch vorher schon mal so quer durch die News-Seiten da geschafft. Und das ist halt so, wenn der guckt halt, ob du als Nutzer eingeloggt bist und wenn du dich ausloggst, beendet er alle deine Nutzerprozesse. Und wenn du halt irgendwo
das war jetzt nämlich auch meine Vermutung. Der Admin hat selbst noch den Apache neu gestartet und Umständen einfach nur noch mal einen Reload, also einen Restart gemacht, woraufhin natürlich der Apache im selben Container steckte.
Ja.
Und der Container wird am Ende weg.
Genau. Und damals war das Problem, also als ich das gehört habe, dass sich eben Leute aufgeregt haben, dass ihre ganzen Screen- und Temux-Sessions mit leergeräumt worden sind. Ich meine, ich benutze ja nicht umsonst Screen, Temux oder irgendeine Software, weißt du? Also ich will ja quasi eine Persistenz über die Sitzung haben.
Aber woran erkennt man, dass ein Screen genau das ist oder in Temux? Dass der Kernel nicht erraten kann, dass das ein derartig persistentes, also Fleck oder sowas gibt es halt nicht an diesem Programm, bitte lass mich leben. Beziehungsweise die besonderen Programme würden natürlich dieses Fleck setzen, damit sie auch weiterhin existieren. Ja. Das ist, also letztendlich läuft es ja nur darauf hinaus, dass man den aus der aktuellen Session rausschmeißt und eine eigene Session reinpackt.
Ja, also es gibt immer wieder so System-D-Sachen, wo ich sage, ich weiß nicht, ob man das so mit dem Holzhammer einfach mal durchsetzen muss.
Na, was heißt mit dem Holzhammer durchsetzen? Also ich sage jetzt mal, das sind Kollateralschäden.
Ja, das sind aber massive. Also bei sowas würde ich mir wünschen, dass sie sagen, okay, passt auf. In 5 Versionen meinetwegen passiert das.
Da reagiert auch keiner drauf.
Aber dann haben die Leute die Chance drauf zu reagieren. Also ich lese halt relativ regelmäßig irgendwelche Release-Notes und dann habe ich die Hoffnung, dass mir das auffallen würde.
Also die Release-Note würde ja eigentlich nur bedeuten, Schließen des Containers am Ende einer Session. So, deutet man daraus, dass mein Screen wegfliegt?
Na gut, das müssen wir dann von dem Programmierer erwarten, dass er auch so ein bisschen vorausschauend das Ganze macht. Also hier.
Okay. Ich sehe es halt wirklich als nicht, also als schwierig im Prinzip vorherzusehen, was so alles passieren könnte. Denn dieses mit den. Ach genau, ich habe nämlich das gleiche Problem bei mir, von der gleichen Konstellation her gehabt mit dem Apache. Ich habe bei mir grundlegend wenn ich eine Shell gestartet habe, habe ich grundlegend gesagt, hier, ich möchte nur maximal 500 Prozesse oder sowas haben. Also die mit U-Limit, das Ding eingeschränkt. Falls mir mal wieder irgend so eine nette Forkbombe aus Versehen reinrutscht, puff, ist das wenigstens abgefangen.
Ja.
Problem ist aber eben genau, wenn du dann anfängst und den Apache oder diverse Dienste neu startest, dann laufen die genau auch mit dieser Beschränkung. Das heißt also, ich habe dann ganz normal gearbeitet und kriegst du irgendwann mal im Apache-Log so eine obskure Fehlermeldung, konnte mich nicht mehr forken. Und bis ich dann im Prinzip dahinter gestiegen bin, und das war also ähnlich wie mit diesen Containern, also mit diesen Umgebungen oder wie es im Prinzip vom System-D gemacht wird, in genau dieselbe Falle bin ich auch vor Jahren schon reingelaufen, auch hausgemacht.
Ja, aber das war dann ja dein Fehler, weißt du? Du hast lokal in deiner Config was geändert, was ein Problem verursacht hat.
Genau.
Hier ist der Programmierer hingegangen und hat für vermutlich sehr, sehr viele Nutzer ein Problem verursacht.
Ja, also einerseits, er wird dieses Problem halt auch nicht vorhergesehen haben. Das, denke ich mal, wird einfach das Problem sein. Denn diese Einschränkung der Prozesse, die habe ich mittlerweile beobachtet, existiert auch beim Debian, setzen die auch mittlerweile.
Das Unlimit.
Ja, genau.
Ja.
Dass es nicht mehr auf unendlich steht, sondern dass, wenn so eine Bombe mal losgeht, und das ist einfach nur der Programmierer oder von SystemD saß da einfach an einem größeren Hebel. Ist halt.
Ja, es passiert aber eben zu häufig, weißt du, dass, also dass valide auch Einwürfe von Leuten auch wegdiskutiert werden und das ist halt nicht mein Problem. Also geht weg und macht irgendwas anderes. Also,
ja, okay.
Das ist, also das diese ist Attitüde aber, stört ja, mich halt. Also ja, das ist, wie gesagt, das gibt halt sozusagen die Software an sich und das Konzept.
Ja.
Und dann gibt es halt sozusagen diesen Punkt, der wie es praktisch sich auswirkt. Und dann eben noch der
danach
Mensch, sozusagen die Outreach-Arbeit einen gewissen Einfluss dann hat. Und ja.
Das ist richtig. Da gehört wahrscheinlich eine ordentliche PR-Abteilung noch davor, die sich dann derartigen Sachen ordentlich annimmt.
Ja, keine PR-Abteilung, sondern jemand, der zumindest willens ist, auch mal mehr drüber also mit den Nutzern drüber zu diskutieren und zu sagen, okay, das, was ihr da sagt, stimmt vielleicht doch ein bisschen und hier müssen wir was ändern an unserer Software.
Naja, aber ich sehe jetzt auch nicht mal unbedingt die Lösung, wie jetzt in diesen geschilderten Fällen mit dem Apache zum Beispiel, im Ändern der Software, sondern man muss halt noch einen Übergang oder eine Hilfe für derartige Programme schaffen. Aus Rahmen von SystemD fände ich es auch idiotisch, eine große Whitelist zu pflegen von Programmen, die bitte nicht oder sowas. Sondern man muss im Prinzip nochmal irgendwie mit drüber nachdenken. Es war halt früher nicht notwendig, dass Programme eine eigene Session starten, beziehungsweise ich überlege gerade, es gab schon immer früher Terminal Sessions, also die sind in auch im POSIX drin. Mhm. Und es könnte auch sein, dass der SystemD nämlich genau darauf mitachtet jetzt. Aber da bin ich jetzt auch echt genau. Denn diese Probleme sind nämlich zum Beispiel im Rahmen dieser Terminal Sessions, kann ich mich auch entsinnen, dass ich da auch mal Diskussionen im Rahmen des Kernels gelesen habe, dass die Programme nämlich auch einfach nicht sauber arbeiten. Okay. Also eben wie einer, der was, also eine ganz einfache Konsolenanwendung oder wenn die in Dienst wird werden will, also im Hintergrund laufen will, dass dann zum Beispiel nicht die Session im Prinzip abgehangen wird. Also, dass man sich nicht eine eigene Session besorgt und lauter solche Fehler. Dass diese Probleme treten aber im Prinzip erst zu Tage, wenn man wirklich dann auf dieses Feature, also wenn im Prinzip der Kernel plötzlich mal die Zügel ein bisschen straffer zieht und dann solche Sachen prüft oder anders einsetzt, im Rahmen der Definition, aber nicht unbedingt, wie es die Praxis bisher genutzt hat.
Ja, auf jeden Fall denke ich,
könnten diese Diskussion wahrscheinlich
zum einen fortführen, aber wenn würde ich die vielleicht mit ein oder zwei, sagen wir mal, fachkundigen Leuten führen wollen, auch jemand, der vielleicht ein bisschen fundiert
sagen kann,
das passt nicht, also das gefällt mir nicht und das, oder? Ich meine, mal gucken, was da passiert. Also da,
gesagt,
Mika ist mir da mal aufgefallen, also dass der das sehr verteidigt hat. Also, und auch für sich ganz klar die Vorteile sieht bei seiner Distro. Und ich sehe bei mir halt sozusagen einfach die Nachteile, dass es mich extrem viel Zeit gekostet hat, das Ganze zu debuggen und Fehler zu berichtigen. Und das ist gefühlt wirklich ein Ausreißer gegenüber sämtlicher anderer Software. Was ich sozusagen schon an Frust da rein investiert habe. Und das ist so das, was mich eigentlich stört. Also ich meine, ich bin schon willens, so ein bisschen mich da einzuarbeiten in Software, aber wie gesagt, also hier war es einfach bisher
zu viel.
Und eben doch zu unklar und so weiter. Und es gibt auch also so eine Meldung, weiß ich gar nicht, wo dann quasi jede Sekunde der SystemD neu gestartet wird, aber fällt die Meldung nicht mehr ein. Und da gibt es, also das muss da quasi irgendwie mit System CDL, Daemon, Reload oder sowas neu laden und dann manchmal ist die Config kaputt und manchmal ist aber auch nicht kaputt und da gibt es auch nicht wirklich eine sinnvolle Hilfe, obwohl mir das so verschiedene System, die verschiedene Sachen machen, auch schon passiert ist. Mhm. Und ja, und also ich hatte einmal so einen witzigen Fall, da ist, da war die Last, also sagen wir mal, die Systeme, mhm, die da liefen, haben ein bisschen zu viel RAM gebraucht, sind ins Swappen gekommen. Mhm. Und der System-D ist aber auch irgendwie getimeoutet. Also ich konnte, mhm, habe versucht, da Befehle abzusetzen an denen, mhm, und die kamen aber nicht mehr an. Also es gab, der Shell hat gewartet und irgendwann kam halt ein Timeout. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, kein Problem, schießt einfach die diversen Prozesse ab. Mhm. Weit gefehlt. Das ging zwar, der Prozess ging, aber mhm, System-D war sozusagen so schlau.
Hat erkannt, dass da was fehlt.
Quasi gleich wieder gestartet und da, mhm, habe ich also nur sozusagen für den Moment mal mehr Last auf das System nochmal erzeugt, weil das Runterfahren, mhm, und Neustarten, mhm, mehr gekostet hat. Und ich überlege schon die ganze Zeit, was ich am Ende gemacht habe, um das Ganze wieder unter Kontrolle zu kriegen, weil, mhm, auch Runterfahren der Kiste ging.
Mhm. Naja, du kannst es dir ja nicht sagen, fahr runter.
Ja, ja, mhm, genau. Also das war also ein ziemlicher, also ich, vermutlich habe ich dann einfach so Hardware-Reset gemacht.
Also das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre hier einen Power-Knopf drücken, weil der über einen anderen Kanal geht.
Genau.
Das wäre ja im Prinzip der andere Button.
Ja. Hm. Also ich glaube, da habe ich auch lange dran rumgefummelt und, hm, geguckt, und da ist irgendein System 5 besser gewesen, weil da hätte ich die Prozesse abschießen können, hm, und dann wäre es halt egal gewesen. Also ich meine, das, hm, ist sozusagen, ja, ja, genau, der Vorteil von System, die hat sich hier für mich einfach in den Nachteil umgekehrt.
Ja. Hm. Genau.
Und ich meine, jetzt sozusagen habe ich das besser in der Hand ist, also sozusagen es waren, also das System hat letztlich parallel damals rund 250 Serverprozesse gestartet, mhm, und das war sozusagen zu viel und jetzt habe ich das so eingestellt, dass immer der, also das der N plus erste, mhm, hängt vom Enden ab und da sozusagen erst wenn der End ist, das Ende Serverprozess gestartet ist, wird der N plus erste gestartet, mhm, und dadurch ist so eine Verzögerung drin,
ja,
Und jetzt läuft das auch. Also das war am Ende die Lösung, das so
zu sequenzialisieren.
Also auch hier quasi der Vorteil, alles wird parallel gestartet, ist genau, quasi hier wieder der Nachteil. Und das musste ich alles manuell quasi wieder umbauen. Also das in dieser Override-Conf, dann musste ich halt immer dann gucken nach, was Serverprozess N-1 macht und so weiter.
Mhm.
Ja.
Ja, genau, aber es sind so, das zum Beispiel eben, dass mir diese Parallelität und dass diese Parallelität nämlich auch zurückschießen kann, das haben wir ja damals auch schon miterlebt in diesen Anfängen mit Startpar und als das alte, also System 5 Init-System, ich sag mal, unter Debian umgebaut wurde in die Parallelität hinein, dass dann nämlich plötzlich auffiel, die Prozesse hängen ja in Wirklichkeit voneinander ab, genau, obwohl sie von der Definition her unabhängig sind. Jetzt plötzlich ist einer gekommen und hat die mal gleichzeitig gestartet und hat es bumm gemacht. Genau. Also das sind so in gewisser Weise, also ich halte halt System-D oder dieses, was so alles dranhängt, einfach aus dem Grunde mit für fatal. Eben, es sind viele Änderungen einfach passiert, so global gesehen, die eben das Logging, die Art und Weise, wie mit Prozessen umgegangen wird, diese Umstellung auf die neuen Features, sprich im Prinzip die bisherigen Programme und der Quellcode wurde erst nochmal unter Druck gesetzt, dass sie ordentlich funktionieren und mit der Art und Weise, wie das Ganze eingeführt wurde, also ich sag mal von der politischen, sozialen Seite her, das ist einfach eine hochbrisante Mischung.
Genau.
Hätte man wahrscheinlich sonst nur einen Gefahrenguttransport oder sowas rausgelassen. Und hier ist es, hat sich halt in einem Betriebssystem breit gemacht. Aber ich habe eben auch an solche anderen Geschichten gedacht, wie mit dieser Frustration, fehlt mir nämlich genau der BetaFS. Ich habe BetaFS auch schon bei Zeiten, also relativ zeitig mit eingesetzt gehabt und bin da auch mehr oder weniger von Fehler zu Fehler gesprungen. Hatte damals auch glücklicherweise halt nur unwichtige, also das Backup vom Backup lag da drauf.
Okay.
Sodass ich da auch jederzeit im Prinzip drauf verzichten konnte und habe aber auch kontinuierlich damals den ganzen Kram geschrottet.
Aha.
Also das meine Erfahrung mit BetaFS waren damals negativ, bis dahingehend, dass es mir das eigentlich auch verübelt hat und ich da noch nicht wieder richtig eingestiegen bin.
Okay, das, ich fand das auch bemerkenswert. Mal gucken, ob ich das jetzt gleich finde.
Mhm.
Hier, genau. Am 8. August, also noch vor ganz kurzer Zeit, hat der Twitter-Account von BetaFS gesagt, be aware of Beta FS Rate 5 und 6, serious data loss bugs, das sind wir wieder bei dir. Und dann mit dem Zusatz, consider using ZFS on Linux before bugs are fixed.
Oh. Das ist heavy. Hm.
Also das fand ich auch einen sehr interessanten Tweet.
Ja, weißt du? Ja, ja. Weil das ist krass. Hm. Ist insofern natürlich witzlos, weil man natürlich nicht irgendwie das komplette System umstellt, so schlagartig, beziehungsweise wenn man dann drüben ist, dann bleibt man auch drüben.
Genau.
Interessant. Ja. Von der Meldung hatte ich nichts mitbekommen.
Hm.
Aber was ich umgekehrt sagen muss, mir ist jetzt durchs Android, ist mir entweder F2FS oder FSFS.
Nee, FSFS klingt so nach Subversion.
Na, dann war es F2FS. Das ist so ein neues Journaling-System, ja. Genau. Wenn man sich so ein bisschen die Feature-Liste anguckt und alles, das scheint so ein bisschen klammheimlich links an BetterFS vorbeigefahren zu sein und recht stabil oder brauchbar zu sein. Also die Android ist mit dem 6er umgestiegen, da ist es mir eben aufgefallen. Und und da hatte ich im Prinzip erstmal nur reingeguckt, aber grundlegend ist es halt für Platten, also auch für ganz normale SSD mit nutzbar oder auch sinnvoll im Einsatz. Und ich hatte auch wirklich schon mal erwogen, bei mir zu Hause nämlich das Ext 4 in dem Sinne auf so ein F2FS umzustellen. Kannst du mal kurz gucken, ob das aber ich glaube, es war F2FS.
Na, ich hatte jetzt gerade geguckt, weil ich hatte mir gerade eingebildet, dass wir schon mal im Datenkanal, also wir haben ja über Datenkanal mal über Dateisysteme geredet, Datenkanal 12, auch vor sehr langer Zeit, 3. September 2012. Nicht über F2FS gesprochen.
Ich würde auch bald behaupten, da gab es das noch gar nicht. Also,
ja, das kann sein.
Bei mir ist es wirklich jetzt erst vor Monaten auf den Schirm aufgetaucht.
Mhm.
Und vorher ist das, habe ich es nicht wahrgenommen oder irgendwas mal ignoriert.
Na doch, nee, hätte man nicht. Also es ist introduced worden im Kernel 3.8 am 20.12.2012, also 3 Monate nach dem
nach der Sendung.
Genau. Flash-friendly File-System heißt das, F2FS.
Ah, okay, also ja.
Was wolltest du jetzt wissen, oder?
Nee, eben vom Zeitpunkt her, wann das, und ob es auch F2FS war oder FSFS.
Nee, F2FS. Also FSFS kenne ich nur als Filesystem von...
Vom Subversion.
Subversion, also da gab es am Anfang mal Berkeley DB von F2FS.
War dann die Erweiterung oder Verbesserung,
genau.
Das neue Ding.
Und ich weiß, ich habe mal irgendwie so ein was...
Nee, mir fiel da gerade jetzt irgendwie ein anderer Witz ein. Ich habe letztens eine Lästerei. Wer ist umgestiegen? Irgendeine Firma hat gewechselt von Postgres zu MySQL. Und irgendwie so der Kernpunkt in dieser ganzen Analyse war halt, sie brauchen einfach nur einen Key-Value-Store. Und da war halt auch die Lästerei. Oh Wunder, wo findet, also ein Key-Value-Store, wo hat man den eben verpackt? In eine InnoDB? Welches Produkt bietet sich genau dafür an? Also für die ganz einfachen Sachen, hochoptimiert ist einfach MySQL.
Genau.
Aufgrund der Schlichtheit.
Hm.
Und und in dem Zusammenhang eben auch das Mail-Dateisystem.
Ja, okay, also F2FS scheint ein interessantes Dateisystem zu sein, also zumindest für Flash.
Mhm. Also was jetzt die SSD-Platten sind, genau. Dass man sich das mal anschaut.
Genau. Aber eigentlich, also wir haben ja schon fast eine Stunde gesprochen und ohne zum Thema zu kommen.
Na
und
doch,
aber eigentlich mittendrin zu sein, genau.
Richtig. Mittendrin und eigentlich schon gut vorbereitet.
Genau, weil also der regelmäßige Datenkanalshörer oder die Datenkanalshörerin wird zumindest die da live zugehört haben, zum Stand heute. Mhm. Werden ja wissen, dass wir im letzten Datenkanal uns so ein bisschen über die zukünftige Sendung unterhalten haben. Und da war so ein bisschen die Idee, dass wir einen Datenkanal 49 über Zufallszahlen machen, aber wir haben beschlossen, dass wir das nochmal ein bisschen weiter nach draußen schieben.
Bis zu einer echten Zufallszahl?
Bis dann, ja genau. Wir warten also, bis der Quatsch, Zufall. Bis, genau. Entschuldigung, Jörg ist bei Primzahlen. Also.
Ja, besser.
Das war halt auch unser Disconnect, dass Jörg immer dachte, wir wollen was zu Primzahlen machen und ich war immer der Meinung, wir machen was zu Zufallszahlen und dann das sind halt irgendwie doch zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja.
Aber beide sind irgendwie Zahlen, das da haut es wieder hin. Und bei Supreme-Zahlen fällt mir gerade ein, hat mir damals auch überlegt mit dem Konrad Schöpel, wo wir schon mal über Zahlen gesprochen haben, da nochmal über Primzahlen zu reden, dann müssten wir ihn einfach mal fragen. Also Konrad, falls du es hörst und ich dich noch nicht gefragt habe, komm, melde dich mal bei uns.
Na, das beziehungsweise grundlegend die Einleitung, denn wir wollten auch nochmal bei den Zahlen weitermachen, für die zahlentheoretischen, also...
Ja genau, in der Zahlentheorie und da kommen ja dann Primzahlen mit rein in Zahlentheorie. Also das sind ja quasi so Grundbausteine der Zahlentheorie. Das sind ja sozusagen die interessantesten Zahlen.
Mhm. Nee, ich meinte jetzt auch vor allen Dingen mit in die andere Richtung technische Implementation. Also wie funktioniert das Ganze?
Ja, stimmt. Na, wir haben so viele Themen auf dem Tablett.
Genau, aber das war letztens nämlich, bin ich auch wieder bei irgendwas mit da drauf gekommen. Ach genau, im Rahmen des Hackspace war das. Bernd hatte, glaube ich, gefragt, ob wir wie Rechnen und sowas im Rechner funktioniert. Mhm. Wo nämlich diese ganze Geschichte, dass wie ist eine Multiplikation? Also naiverweise würde man das ja als eine
Mul.
Ja, richtig. Man setzt einfach irgendwie mehr Strom auf die Leitung und daraufhin wird das dann eine größere Zahl.
Ja.
Und man muss das natürlich nicht mit mehr Strom machen, sondern man kann einfach den Strom auch geschickt stapeln.
Genau.
Und das ist, fand ich damals vor allen Dingen ich habe das im Rahmen vor allen Dingen der Rechnerarithmetik Vorlesung mit gehört oder die Anfänge. Und das fand ich nämlich sehr interessant, weil da sind sehr interessante Algorithmen dabei, die eben auch wieder die Grundlagen in ganzen Zahlentheorien haben.
Na, da hatte ich auch schon überlegt, ob man hier den lokalen Rechner-Arithmetik-Experten mit einladen und da mal darüber reden.
Denken wir jetzt beide an Herrn Klein?
Nee.
Okay.
Den kenne ich gar nicht. Achso, den, also vom Namen her kenne ich ihn, aber ansonsten kenne ich ihn. Nee, ich dachte eher an die Uni hier, nee, an die Fachhochschule.
Ja, aber wir sind da gerade besetzt. Wir hatten das.
Na, der Adi war mal Mitarbeiter dort.
Genau.
Fängt mit Z an.
Ach so, das wäre richtig an C. Händner.
Ja.
Ja, oder so. Das wäre natürlich auch eine interessante Geschichte.
Genau.
Also denn der wird von der Bandbreite her wahrscheinlich auch sehr viel einfach mitbringen können. Denn einfach aus seiner ganzen Forschung.
Genau. Also das wäre jetzt, da hatte ich jetzt vor kurzem schon mal so drüber nachgedacht und ich denke, das ist bestimmt interessant, ihn da mal mit
ins Gespräch mit einzunehmen.
Also wie gesagt, das...
Ihr seht, also die Sendung 137 ist auch schon irgendwie gut geplant.
Genau. Ich meine, demnächst kann man ja die Sendungsplanung wieder außerhalb des Mikros machen.
Ja, wieso? Das ist im Prinzip live-einbindender Zuhörer. Und übrigens, ihr könnt uns im Studio erreichen unter 03641 5 und 5 mal die 2.
Genau, aber dazu muss das erst freigeschalten sein.
Nee. Ich dachte,
also, ich glaube, die Diskussion hat man schon mal. Das Ergebnis wird ein bisschen ändern. Also,
klingelt einfach mal an und dann können wir im Prinzip euch sagen, ob ihr durchkommt oder nicht.
Genau. Also ich müsste mal sehen, wie man das denn abnimmt. Das wird wahrscheinlich gar nicht so ganz trivial sein. Okay, na mal gucken. Vielleicht klingelt das und dann geht's los.
Genau. Und wir wollten aber heute uns eigentlich dem Thema der Unix-Fragen und Unix-Tools widmen.
Genau. Ich hatte nämlich vor kurzem mal, ist mir ein Link über die Füße gelaufen von der Seite fossbytes.com und die haben angeblich die Top 50 Linux-System-Administrator-Interview-Questions gehört, die noch nie ein HR-Mensch gehört hat. Ja, also es gibt immer so gerne irgendwelche Top-X-Listen und die hatte ich mal so durchgeguckt, das fand ich eigentlich ganz interessant und ja, ich fand, da kann man eigentlich mal drüber reden.
Oh mein Gott. Also ich selber habe die Liste mir vorhin nicht angeguckt, daher bin ich jetzt auch voll authentisch.
Genau. Stimmt, Jörg ist jetzt sozusagen der Interviewpartner, aber vielleicht geben wir Jörg noch ein bisschen Gelegenheit zum Nachdenken und spielen mal Musik ein. Das wäre doch nach einer Stunde ganz passend.
Ja, sehr schön.
Ja, jetzt müssen wir noch.
Ich greife einfach mal hier in die Liste rein, oder?
Ja, so irgendwas aus. Und zwar, Jörg sucht sich aus Liv Margaret mit dem Titel Spinning. Ja, und damit sind wir wieder zurück.
Genau.
Wir hatten den Titel Spinning.
Genau,
von Liv Margaret.
Genau.
Und überraschenderweise funktioniert das Abspielen der Musik, weil das war jetzt das Erstaunliche eigentlich, weil vorher wurde schon uns angekündigt, dass das Abspielprogramm nicht ganz mehr so funktioniert wie früher. Und jetzt funktioniert es aber doch wie früher. Und das war jetzt doch überraschend. Aber ja. Alles gut eigentlich.
Ja, früher war sowieso alles besser.
Von daher. Genau. Ja, und was wir eigentlich eben heute ein bisschen machen wollten, ist über Interview-Questions, also Fragen reden. Und ich hatte ja selber mal das Glück, einen Systemadministrator einstellen zu dürfen. Und das ist schon interessant, da auch so Fragen zu stellen. Also ich war in dem Einstellungsprozess quasi für die technischen Fragen zuständig und andere Leute haben halt quasi eher das Organisatorische gemacht. Und ja, das ist dann halt auch immer so die Frage, was fragt man? Und gerade so aus dem Einstellungsbereich von Programmierern, da ist ja auch immer so die Frage, viele empfinden die Fragen zu einfach. Also programmiere mal oder schreib mal ein Hallo Welt Programm in deiner Lieblingssprache oder schreib mal irgendwie hier. Also es gibt ich weiß gar nicht, wie das Programm eigentlich heißt. Also so eine Klassikerfrage ist, Zahlen, sollst Zahlen entgegennehmen und wenn die Zahl durch 3 teilbar ist, gibst du Fu aus, wenn sie durch 5 teilbar ist, gibst du Bar aus und wenn sie durch 15 teilbar ist, Fu Bar. Mhm. Und das soll man halt runter, also soll man programmieren, was, wo ich jetzt immer dachte, ja, pff, kein Problem eigentlich. Also das kann man eigentlich auch.
Frage ich mich jetzt auch gerade.
Ja, und da habe ich aber dann irgendwann mal von jemandem gelesen, der sich da ein bisschen so über Einstellung von Programmierung da ausgelassen hat. Und der hat gesagt, also hier geht es eigentlich gar nicht darum, sozusagen zu sehen, wie gut derjenige, also es geht nicht darum, seine Programmierkenntnisse zu überprüfen, sondern es geht einfach darum zu sehen, der zukünftige Programmierer das relativ schnell hin oder fängt er da schon an zu überlegen und überlegt sich, wie ist denn jetzt sozusagen genau die Syntax, muss ich if Klammer aufschreiben oder was auch immer. Also und sozusagen, wie gesagt, bei dem Test geht es erstmal nur so um eine Abschätzung, wie gut ist derjenige in der Sprache und von einem jemanden, der im flüssig in der gewünschten Sprache ist, da würde man erwarten, dass er das einfach quasi wie einen Satz hinschreibt, ohne zu überlegen. Ja. Und dann ist dann meistens so die zweite Frage dann eine Fehlersuche. Weißt du? Also manchmal gibt es halt Fehler oder was kann man dann verbessern? Und dann sozusagen kann man eigentlich anhand dieser kleinen Aufgabe doch relativ viel draus machen, eben so über Tests dann reden oder über Fehlerbehandlung und Fehler allgemein und so weiter. Und deswegen ist die Frage, also die scheint in dem Personalmenschen wesentlich mehr Aufschluss zu geben, als man das an sich glauben könnte.
Richtig.
Und erst sozusagen, wenn dieser Programmierer dann die Hürde übersprungen hat, dann würde man dann halt entweder im selben Interview oder in anderen Interviews dann halt zu schwierigeren Fragen kommen. Also dass man mal so über Algorithmen redet, also irgendwas suchen, irgendwas, sagen wir mal, Schwierigeres.
Wir hatten bei uns von Bewerbungen eine Zeit lang immer mit abgefragt, dass sie also mit den Bewerbungsunterlagen uns mal einfach nur ein Beispielprogramm, was weiß ich, eben 40, 50 Zeilen aus ihrem letzten Projekt, was einfach in dem Sinne da ihnen, was sie da einfach geschrieben haben, musste nicht vollständig sein, musste jetzt auch nicht so aufwendig sein, irgendwas, sollen sie einfach mal mitschicken, um... Ich sag mal, was ich dann, oder was für mich einfach das Herangehen war, eine Sache, die Leute auswählen, also man sollte ja also von sich aus immer das Beste wählen.
Genau.
Und womit sie sich dann einfach mal präsentieren können. Und man glaubt nicht, wie viel da irgendwie auch noch, ich sag mal, aus meiner Sicht stilistischer Schrott rüberkommt.
Inwiefern?
Das fängt bei solch einfachen Dingen an wie Einrückung oder sowas, dass du da im Prinzip sagen kannst, das ist rein von der optischen Formatierung her oder sowas, ist das nicht ordentlich. Geht dann weiter, Variablennamen, Benennung, dann wie lustig man sich im Prinzip anstellt, was du jetzt auch gesagt hattest, wie der Code im Prinzip, ob das ordentlich mit einer Schleife gemacht ist oder ob das, ich sag mal, in ganz krassesten Fällen mit einem Go-To gemacht ist. Oder solche Dinge. Oder ob du, was nämlich auch wieder die andere Richtung ist, den Vollakademiker dabei hast, der ganz krass nach Lehrbuch das Ganze programmiert und aus jedem Schnipsel da irgendwie die eigene Methode macht, die dann natürlich immer ordentlich aufgerufen werden und sowas. Da habe ich auch interessanten Code gesehen, wo erstmal Interfaces definiert wurden, dieses und jenes, hin und her, wo du im Prinzip so ein Hello World mal ganz flott auf 2 Kilobyte aufbläst. Und das ist das, wo ich dann sage, auch in der Praxis wird man mit diesen, Problemen, die dort schon zu sehen sind, auch mit den Leuten zu kämpfen haben.
Ja.
Also deswegen, ich finde das nicht abwegig, dass man auch solche praktischen Beispiele, also zielorientierte Sachen, eben, dass man sagt, hier Programmierung und zeigen Sie doch mal was, den Leuten abverlangt.
Ja, genau. Nee, das war also auch bei diesem meiner Erfahrung, was Einstellung von Admin betrifft. Ich meine, ich habe dann halt natürlich immer erstmal sozusagen die Öffnungsfrage ist, was haben Sie bisher mit Linux gemacht? Genau. Das ist halt so quasi so ein Warm-up-Question und da gibt man der Gegenseite auch ein bisschen Gelegenheit zu reden, was er gemacht hat, was so die Schwerpunkte waren. Und dann habe ich mir halt so aus dem, was er erzählt hat, ein bisschen was rausgegriffen und dann halt ein bisschen gefragt, was da genau gewesen ist und dann vielleicht mal so konkrete Fragen, was auch immer, was da halt gekommen ist.
Also genau.
Und das sieht man dann halt schon, wie flüssig kann der Gesprächspartner antworten, wo hängt es vielleicht und so weiter. Mhm. Ja, und ich meine, du lachst, weil
ja, ich kenne schon die Geschichten.
Weil ich, also das war halt für mich das Schockierendste, dass wir hatten einen Bewerber, der vom Lebenslauf her eigentlich sehr gut aussah. Mhm. Und ja, den hatte ich dann also im Interview mit drin. Und das lief dann halt immer so ab, dass zuerst mein Kollege oder Kollegin, ich weiß gar nicht mehr, halt so ein bisschen was Allgemeines gefragt hat, so Lebenslauf erzählen, was sind ihre Stärken und Schwächen und warum. Mhm. Also so diese üblichen, also das
diese ganzen HR-Fragen.
Genau. Und dann habe ich halt eben angefangen, was eben so er bisher mit Linux eben gemacht hat, weil es Stellenausschreibung war für einen Linux-Admin. Mhm. Also haben wir so 80% Linux-Schwerpunkte, 20% Windows. Und guckte die Person mich an und meinte, naja, er hat so eine Knoppix-CD, also sowas wie die Krümmel, die Live-CD mal reingemacht und mal ein bisschen hier und da rumgeklickt und das fand er ganz cool und das war's. Und das war für mich so, also es war einfach eine Antwort, mit der hatte ich nicht gerechnet. Und ich wusste in dem Moment auch nicht, was ich darauf antworten sollte. Also es war auch so, dass mein Kopf leer gefegt war und naja. Und ich erstmal, ich weiß nicht, also doch eine gefühlt lange Zeit mit großen Augen angeguckt habe, bis dann glücklicherweise mein Gesprächspartner halt eingesprungen ist. Also er kriegte das mit, dass ich irgendwie gerade nicht wusste, was ich sagen soll. Und hat dann da nochmal irgendwie eingehakt und dann habe ich mich wieder gefangen, dann habe ich mir noch ein paar Fragen gestellt. Aber im Grunde war dann klar, wie das Gespräch ausgeht. Also das hätte man quasi an der Stelle, also das war auch so dieser Gedanke, den ich im Kopf hatte, dass ich eigentlich dachte, also ja genau, wie kann sich der auf die Stelle bewerben und dann eigentlich kann man jetzt an der Stelle auch abbrechen, weil das ist
ja vertane also, Zeit.
Alles weitere ist eigentlich vertane Zeit. Mhm. Aber das ist halt auch dann wieder unhöflich der Person gegenüber und
ja.
Auf der anderen Seite ist es eigentlich auch unhöflich uns gegenüber, sich überhaupt zu bewerben. Also ja, das war schon also die krasseste Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und deswegen erzähle ich das hin und wieder auch immer gerne. Mhm. Und mittlerweile ist das auch schon verjährt. Also
ja, aber die Situation nicht. Die Situationen wiederholen sich, glaube ich, täglich nur an einem anderen Ort.
Ja, und ich kann auch sagen, so aus Erfahrung von anderen Leuten, die ich kenne, die wirklich in Personalabteilung von großen Unternehmen sitzen, die also man stelle sich zum Beispiel eine Bank oder eine Versicherung vor, wo Leute mit Krawatte und Anzug und weißem Hemd auf Arbeit gehen und gepflegtes Äußeres und naja, Schriftverkehr und bla bla. Und auch da wird mir regelmäßig erzählt, wenn die Bewerbungsunterlagen kriegen, ist es nicht selten, dass auf den Bewerbungsunterlagen Eselsohren drin drauf sind, Kaffeeflecken drauf sind, vor irgendwelchen Vorsitzenden Büroklammern und was weiß ich nicht alles. Also so eine Sache, wo ich auch sagen würde, also wenn ich mich, also da bewerben würde, also ich versuche quasi das bestmöglichste Bild von mir abzugeben.
Na, auch nicht nur das, wenn ich ein Schreiben, wenn ich einen Beschwerdebrief an ein Amt schicken würde, würde ich den nicht so losschicken.
Also ich kann das, also ich meine, mir fällt es immer ein bisschen schwer, das zu glauben, aber ich meine, da ich das von verschiedener Stelle auch konsistent zu hören, also ist das vermutlich so.
Ja.
Und das sind halt eben auch die dann sofort gleich wieder zurückgeschickt werden. Also wo dann auch gar keine Zeit dran verschwendet wird,
ja, genau.
Da zu gucken. Und das, aber das, ja.
Mhm.
Aber ja, zum Glück, ich meine, habe ich mir schon überlegt, es gibt ja also ein LaTeX-Package, wo du Kaffeeflecken in den Text.
Ah, das wusste ich gar nicht. Klasse.
Und das könnte man dann für sowas mit benutzen, aber ich meine, dann das fliegt man halt auch raus.
Nee. Das wiederum, wenn es wirklich auffällt, dass es gemacht ist, dann glaube ich, wirst du erst recht reinkommen.
Das kann sein.
So. Aufgrund des Coolness-Faktors sowas. Oder weil man damit zeigt, dass man was Besonderes in dem Sinne. Also dieses Herausheben aus der Masse, wie es dann immer so schön heißt.
Das kann sein.
Und bezogen auf sprachliche Fähigkeiten und ähnliches, wurden mir auch von anderen Firmen diverse Sachen gezeigt. Ja, aber springen wir zum
eigenen... Achso, ja, zu den eigentlichen Fragen. Ich wollte dir nochmal kurz das Beispiel zeigen. Also hier, so sieht das dann aus. Ja. Also so, als hätte jemand die Kaffeetasse
jetzt so mal aus Versehen abgestellt. wahrscheinlich zufällig oder ist das immer an der Stelle?
Ja, du kannst das ja zufällig bestimmen und du kannst aber richtig einfach nur so einzelne Kaffeeflecken drauf machen.
Also wahrscheinlich auch nur ein paar Spritzer oder sowas.
Ja, genau.
Denn das ist ja auch dann praktisch, dann kannst du auf den nächsten Seiten überall solche Sachen mit verteilen.
Na gut, ich meine, es muss halt auch noch irgendwie lesbar bleiben.
Ja, aber vom Bild her glaube ich, nee, das passt schon.
ja, dann glaube ich, dann bräuchtest du irgendwie einen Bund.
Bunddruck. Du brauchst definitiv dann Bunddrucker. Aber weißt du was, das hat natürlich den besonderen Coolness-Faktor, wenn du die Bewerbung dann als PDF einreichst.
Das erste so mit Flecken. Ja, das stimmt. Genau.
Hier, damit sie nicht zu sehr irritiert sind und doch wieder das Gefühl der alten Papierbewerbung haben.
Das stimmt. Genau, aber was, wenn laut der Liste eines der ersten Fragen wäre, was macht NS Lookup?
Ja, und da würde ich auch entsetzt zurückfragen, was ist denn das?
Das war vor meiner Zeit.
Ja, richtig. Also ich bin irgendwie nach 2000, würde ich jetzt mal behaupten, aufgewachsen. Boah, da bin ich jetzt auch nicht ganz so sattelfest.
Wie meinst du das? Also ich hätte dich jetzt schon deutlich älter als 16.
Achso, nee, in die, danke sehr. Nee, ich meine in die Linux-Welt gegangen. Okay. Ich weiß nicht, wie alt IP ist. Also das eigentliche, der eigentliche Befehl, mit dem man diese ganzen Routing und Konfiguration der Netzwerkkarte, also was so in diese Richtung geht, macht oder machen sollte, ist IP und...
Also IP was written by Alexei Kuznetsov and added in Linux 2.2. Also 2.2, das war irgendwie vor 2000.
Ja, genau. Aber
IP habe ich auch erst irgendwie später.
Ich habe es auch erst später, weil einfach NSLookup ist das Unix oder ist POSIX einfach. Man hat sogar NSLookup unter Windows. Genau. Und gut, es ist natürlich hier ein spezielles, aber eben es war damals einfach Standardausrichtung der alten Unix-Welt aus der und unter BSD, was genauso ja da. Allerdings eben, und ich sag mal, da sind wir vielleicht schon wieder, oder da haben wir jetzt unsere Zuhörer durch die Systemd-Diskussion auch schon ziemlich gut vorbereitet. Denn auch da ist jetzt damals wieder das Problem aufgekommen, man hat den Bruch gemacht. Einerseits den Bruch mit der POSIX-Geschichte und andererseits sind da ein Haufen neue Konzepte reingekommen.
Na gut, aber ich meine, NSLookup kannst du immer noch verwenden. Ich meine, du kannst natürlich, es ist schwer, fünf Startdaemon parallel.
Das wird einen schönen Krieg im System erzeugen. Nee, auch da war schon diese ganze Geschichte. Man hatte ja die virtuellen Interfaces, wenn man ETH unterteilen wollte, musste man das bei NSLookup mit Doppelpunkt. Genau. Also falsch, das war jetzt falsch, NSLookup war ja dafür nicht zuständig, sondern ifconfig ist ja zur Konfiguration der Netzwerkinterfaces, aber Doppelpunkt irgendwas und dann hat man hinten dran die
1, 2, 3, 5, 6, 7
genau, konfigurieren können. Und derartige Sachen gingen über IP anders, leichter. Inklusive war es, glaube ich, nämlich sogar so, dass ich über IP Netzwerkinterfaces generieren konnte, die sich nämlich nicht zurückmappen ließen, also die dann im NSLookup einfach nicht auftauchten.
Aber vielleicht sollten wir erstmal klären, was NSLookup überhaupt macht, das war die Frage, und dann können wir nochmal sozusagen das ausweiten.
eigentlich sagt der Name. Von der Seite her, diese Frage, es sind ja auch noch weitere Fragen, die sich selbst beantworten, denn man muss das Wort nur an der passenden Stelle trennen und findet dann im Prinzip den Nameserver-Lookup.
Genau, das liegt auch nah, wenn man sich das Wort anguckt, NS-Lookup. Lookup ist halt irgendwie ein englisches Wort und dann muss man sich überlegen, woher kommt NS, und das ist halbwegs klar, NS steht eigentlich für Nameserver.
Genau.
Und dann, wie verwendet man das?
Was, den Nameserver?
Nee, das NSLookup-Programm. Was sagst du da? NSLookup.
Draufklicken und. zweierlei. Also NSLookup ist ja in dem Sinne auch schon zweigeteilt gewesen. Also einerseits das Interaktive. Wenn ich das NSLookup einfach nur aufrufe, kriege ich dann den Prompt. Und kann dann diverse Einstellungen machen, kann den Nameserver ändern, kann auch die Standard-Query ändern. Okay. Also dass ich nicht hier die A-Records Abfrage und die Pointer, sondern halt, was weiß ich.
MX-Rekord oder?
Oder ganz hochmodern AAA.
Genau.
Dass man solche Sachen im Prinzip da konfiguriert und dann alle folgende Anfragen, die man eingibt, also die IP-Adresse beziehungsweise die den Domainnamen, den man eingibt, dass der dann entsprechend umgewandelt wird, dass im Prinzip die entsprechende Anfrage an den Server geschickt wird und der dann den Eintrag aus dem Verzeichnis zurückmeldet oder eben auch nichts meldet, wenn halt nichts hinterlegt ist.
Also was für mich jetzt neu war, ist, dass man da in der Tat auch Informationen setzen kann. Weil ich habe Snookup bisher immer nur als Retriever benutzt, also um Informationen abzuholen und nie um irgendwie was zu verändern.
Na ja, aber durch Nameserver kannst du ja auch was kommunizieren, also deine eigenen Einträge. Also gemacht habe ich es auch nie, weil ich hatte, also es ist sehr selten, dass man einen Nameserver hat, der Konfigurationen annimmt.
Aber laut Manpage geht es in der Tat,
dass man auch dem Nameserver Dinge kommuniziert. Genau. Also einfach das ein kleines Programm, um mit einem DNS-Server zu kommunizieren.
Genau, und also was für mich sozusagen die Ablösung aber von NSLookup ist DIG. DIG. Das ist das, was ich anstatt Host und NSLookup quasi verwende.
Ja. Wenn du im Prinzip die Nameserver anfragen willst, ja. Ja, und so, da war ich vorhin verkehrt, genau. IP hat eigentlich nichts. Denn ich habe.
Du hast an ifconfig gedacht.
Ja, aber ifconfig ist auch verkehrt. Ja, also ifconfig root und all diese ganzen Befehle, die sind im IP aufgegangen.
Genau.
NSLookup ist eher ist DIG.
Ja.
Genau. So sind die Zusammenhänge.
Genau. Ja, also NSLookup fragt halt Nameserver ab.
Genau.
Und gibt dann irgendwie Informationen aus.
Genau. Unterschiedliche Informationen auch. Also, den Nameserver.
Genau. Ja, da haben wir doch schon die erste Frage beantwortet, hat nur eine Viertelstunde gedauert.
Ihr seht also die nächsten 49 Fragen.
Genau, was haben wir denn noch? Zweite Frage wäre, wie zeigst du den
den
Prozess an, der am meisten CPU verbraucht?
Oder die meisten Prozesse.
Also, das schreibt hier nur the top most process.
Also, stimmt. Nur einen haben. Das ist natürlich wiederum. Ja. Im Englischen beantwortet die Frage im Prinzip schon die Hälfte der Antwort oder gibt die Hälfte der Antwort mit, denn es lautet display the top most process und von der Seite her ist eben genau hier top die Antwort und wenn wir aber nur den einen haben wollen, dann sollten wir top glaube ich ein minus n mitgeben. Bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Nee, mit Tail kannst du nicht drauf rumhacken, weil deren...
War jetzt ein Versuch wert.
Top erwartet ein richtiges Terminal und braucht weil es ja immer wieder refresht. Ich dachte, mit minus N kannst du Top einschränken, dass du sagst, es soll nur die Topmost, also nur die so und so viel häufigsten.
It specifies the maximum number of iterations or frames.
Nee, das Subshot
produce.
Das N... Oder ist es C gewesen?
Command Line. Ist das Command Line Toggle?
Also ich stelle, es gibt auch bei dem Ding irgendwas.
Aber man kann als das mit minus B starten, dann macht es Batch Mode Operation und dann steht zumindest hier, dann kann man das dann mit einem anderen Filtern. Programm weiter bearbeiten.
Ja, das wäre im Prinzip, aber da müsste es auch kontinuierlich, also mit Tail darfst du dann auch nicht drauf rumhacken. Da müsste man mit SED dann wahrscheinlich rangehen. Oder wir müssen es in einer Schleife aufrufen und dann natürlich im Minus groß N auf 1 setzen, dass er nur eine Iteration jeweils macht. Sprich im Prinzip den schlimmsten Prozess raussuchen, ausgeben, beenden und das in einer Schleife. Oder wenn wir das ganz und gar über Watch machen würden. Aber mich täte es nicht wundern, wenn die auch eine Einschränkung der Anzahl der Prozesse drin haben. Sonst such mal nach Count oder Number. Aber um im Prinzip das Ganze noch ein bisschen auszuweiten, Top ist insofern halt auch schon wieder mit ein kleines interaktives Programm. Interaktiv, aber jetzt nicht im Sinne von diesem Prompt, der dann kommt, sondern man es nutzt halt in Regel den kompletten Bildschirminhalt oder den ganzen Konsoleninhalt, der zur Verfügung steht, und dann zeigt im oberen Bereich eine Zusammenfassung an, im unteren Bereich im Prinzip die Auflistung der Prozesse, und man kann nämlich an dieser Stelle dann konfigurieren, welche Informationen mit ausgegeben werden oder wie zum Beispiel die Prozesse sortiert werden, ob sie nach dem Prozessnamen sortiert werden oder wie es hier gefragt ist, nach der CPU-Auslastung, nach der Speicherauslastung und diversen anderen Dingen auch, kann man da im Prinzip top auch in dem Sinne konfigurieren, also oder einstellen, aber eben auch mit einstellen zur Laufzeit, dass man über Tastenkombinationen das macht. Ich selber benutze keinen Top mehr, oder nur noch, wenn ich es. Du hast jetzt
also
den.
Das wäre jetzt sozusagen meine Lösung. Also jetzt so die Lösung gewesen, die mir so auf die Schnelle eingefallen ist. Also was ich machen würde, wäre PS zu benutzen. Mhm. Und also mit PS ist Process.
Process.
Wo Process?
Ich hätte gesagt, ja.
Okay, kann sein, ja.
Erster und letzter Buchstabe.
Ja. Ja, vermutlich. Und dann so lasse ich mir einfach eine Ausgabe für alle Prozesse anzeigen. Mhm. Und sag mal, mein Standard ist, dass ich hier AXOE eingebe. Mhm. Das ist so, also das zeigt quasi erstmal alles an. Man könnte das jetzt noch ein bisschen mehr filtern das A brauchst du auf jeden Fall.
Ja.
Aber man kann ja noch ein bisschen weiter filtern. Und dann sortiere ich das Ganze, denn die Ausgabe nach dem dritten Feld in dem Falle. Ach nee, ich habe mich verzählt. 1, 2, 3. Doch, könnte das dritte Feld gewesen sein. Also ich glaube, das dritte Feld der Ausgabe war die CPU. Hm. Utilization. Hm. Und dann ist es aber hier so, dass also das sozusagen das, die letzte Zeile, die angegeben wird, ist quasi die Überschrift. Die kommt ganz zum Schluss. Die muss ich also quasi wieder rausschneiden. Das heißt, ich lasse mir sozusagen dann die letzten zwei Zeilen anzeigen. Hm. Und von den letzten beiden Zeilen will ich auch nur die oberste Zeile sehen. Also ich mache quasi einen PS-Aufruf, schiebe die Ausgabe nach Sort weiter, sortiere quasi das nach CPU-Auslastung, und dann die Liste, die ich dann bekomme, da nehme ich die letzten beiden Zeilen raus, und von den letzten beiden Zeilen nehme ich dann halt die erste Zeile. Ja, und das ist dann
genau
das, was mir jetzt so auf die Schnelle eingefallen ist. Vielleicht gibt es da irgendwas noch anderes und Schöneres.
Nein, mir würde jetzt nur im Prinzip Umdrehen der Ausgabe einfallen, also ein Tag. Und dann die zweite Zeile nehmen, also mit SED.
Oder, ja.
Ja. Weil die kann ich adressieren, denn die vorletzte Zeile kann ich mit SED leider nicht adressieren. Oder wenn ich sie man müsste im Prinzip jeweils die Zeile in den Puffer legen, und bei der letzten Zeile flippt man die Puffer,
genau.
Und das lässt man dann ausgeben.
Ja, also das wäre jetzt.
Wahrscheinlich ist dann die Frage 50 oder 49 nach SED, wo wir dann nochmal so richtig Zeit verbringen können.
Genau. Na, die Frage 49 ist
How to sniff
the contents of an IP-Packet?
Oh, da ist die Frage, wo ich gerade unterwegs bin. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, sobald ich eine grafische Oberfläche habe, bin ich bei
Wireshark. Ja, das stimmt. Oh, es geht mir genauso.
Weil die sich einfach irgendwie dann schöner analysieren und angucken lassen.
Ja, du hast gleich auf den Klick alles da. Du suchst das Paket raus, klickst drauf, und dann siehst du, was in dem IP-Paket drinsteckt. Und mit T-Shark müsstest du dann erstmal wieder ein bisschen genauer gucken.
Genau, und mit TCP-Dump muss ich mich dann auskennen.
Genau.
Da muss man dann den IP-Header flüssig
flüssig lesen können. Ja, aber ich persönlich würde auch auf Wireshark da gehen. Auch meine T-Shark oder TCP-Dump und sowas werden halt auch.
Das sind auch die Mittel.
Oder was auch geht, was eigentlich auch schön ist. Mhm. Oh, scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Mhm. Es gibt so eine Python-Software. Es ist irgendwas mit. Escapy.
Ja. Aber das zum Generieren.
Kannst du zum Generieren nehmen und du kannst sozusagen senden und empfangen. Ach, also das Problem ist, der kann auch lauschen, der kann auch auf der Karte lauschen und einfach Paket empfangen. Und dann kannst du das dann auch wieder auseinandernehmen, das Paket.
Okay, also du hast dann ein Python-Objekt und kannst dann da drin rum.
Also das wäre auch noch so eine Möglichkeit. Und wer von euch noch eine Idee hat, gerne sagt uns gerne Bescheid, wie er noch das Ganze macht auf der Konsole. Und
dann ja, ich überlege gerade, ob nicht unterm BSD solche Schweinereien möglich sind, dass ich einfach auf /devnet oder irgend so, aber ich glaube nicht.
Kenn ich mich zu nicht aus. Oder die, also Frage 48 ist auch schön.
Ja.
Explain the ping of death attack. Ja. der Ping des Todes. Das, ich weiß gar nicht, wann das mal aufgetreten ist. Das ist eigentlich, also gefühlt schon hunderte von Jahren her, also 20 Jahre würde ich jetzt mal denken. Also so, das war so Mitte der 90er, Mitte, Ende der 90er würde ich jetzt mal so denken. Ja, Und danach kam das aber mal wieder. Das war dann irgendwann später in anderer Software, tauchte das wieder mal auf. Und das
nennt man eine Software? Mir fällt nämlich
schon. Also ich glaube, es war früher Windows 95. Zuerst, wo es aufgetaucht ist. Also ich glaube, das ist erst, das war nämlich das Problem, dass es erst in irgendeinem BSD aufgetaucht ist. Dann hat man das gesehen. Und dann tauchte dasselbe Problem ich glaube in Windows 95 auf. Also wie gesagt, das ist aber jetzt nur ganz weit hergeholt, weil ich so erinnere mich, dass es so eine der Indizien war, dass damals Windows 95 den IP-Stack von BSD übernommen hat.
Ja, die Lizenz erlaubt es, ja.
Genau. Und, aber wie gesagt, das ist jetzt eine sehr vage Spekulation, da müsste ich nochmal genau gucken. Ja, und das IP of Death ist sozusagen die Idee bei IP of Death, Ping of Death. Ist das so ein Ping-Paket, kann halt so, bis maximal 65.536 Byte oder
64
Kilobyte groß sein. Und dann halt so klassisches Buffer-Overflow-Ding. Man schickt einfach ein Paket, was größer ist. Und dann ist auf der Gegenseite kam halt der Bluescreen, in dem Fall, also bei Windows. Oder die Maschinen stürzen ab oder es passiert halt irgendwas anderes. Das ist halt so, also man schickt einfach ein viel zu großes Ping-Paket los und dann war's das. Wie macht man das?
Diesbezüglich fällt mir eben nur Swex ein. Skepi, ja.
Also Skepi geht und es gab hier so Harping 2 und 3. Und ich glaube mit Harping 3 ging es und vielleicht auch mit der 2. Also es gab da verschiedene böse Hacker-Tools, wo man Pakete dann hin und her verschicken
konnte.
Ja, genau. Also das, aber wie gesagt, an sich ist das ein so alter Fehler, dass der eigentlich nicht auftreten sollte, aber ich glaube in irgendeinem Router ist der mal verrecht, also kurzem, also es kann auch wieder 5 oder 10 Jahre her sein, ist das mir dabei wieder aufgetaucht.
Ja, denn das ist ein Implementationsproblem.
Ja, genau. Soll ich einfach weitermachen?
Ja, genau,
machen wir. Was ist Linux? Wie unterscheidet sich das von Unix?
Nee, erstmal 3, also
Also, how to check all open ports on a Linux machine and block the unused ports. Also, wie prüft man alle offenen Ports auf einer Linux-Maschine? Und wie blockiert man die unbenutzten Ports?
Also, im zweiten Teil der Frage hätte ich schon wieder so meine Bedenken. Also Netstat wäre so ein bisschen, um rauszufinden, welche Ports offen sind. Wenn man lokal auf dieser Kiste ist, wenn man natürlich von woanders auskommt, könnte man mit Nmap danach fragen.
Genau.
Das Interessante, also ich hatte mal ein Phänomen gehabt, Nmap sagte mir, dass Port 600, ja, irgendwo im 680, glaube ich, war.
636 das wäre hier CAPS-Port. Oder IPP.
Es war in, am Ende stellte es sich heraus, es war der Management-Port für das SN, oh mein Gott, Server-Management, fürs Surfer-System, also die großen Surfer haben natürlich nochmal ein dediziertes System in der Regel drauf, also steckbare Karten, über die man das System fremd steuern kann. Also einerseits die klassische Konsole, aber auch ein Reset und ähnliche Sachen, also Steuerung halt entfernen, mal krass gesagt, oder halt den Strom ziehen, dass das auch über die Fernen gemacht werden kann, haben die Großsysteme Ports oder auch eine Netzwerkkommunikation. Und Da war interessant, dass, also so, das stellte sich letztendlich heraus, es war ein Bug in dem Netzwerkkarte, die diesen Port freigeschalten oder eben abgefangen hat, obwohl gar nicht dieses Management-Interface gesteckt war damals auf dem Ding. Und deswegen habe ich da im Prinzip immer von Nmap gesagt bekommen, hier, dieser Port ist offen, und wenn ich auf meinem Linux geguckt habe, war der nicht.
Ja.
Also das war so die, in der Anfangszeit war das wirklich die große Panik, dass das Ding geknackt ist.
Ja.
Und im Kernel selber, denn das ist ja letztendlich die Kunst, dass man sich im Kernel selber versteckt und der Port eigentlich eben nicht über Netstat sichtbar gemacht wird. Dass man an der Stelle wirklich noch, ich habe da die, also die Kiste habe ich zweimal neu aufgesetzt, um und es blieb aber bis dahin, das war, ach genau, das war zu der Zeit, da wurde auf irgendeiner Konferenz nämlich dieses Schadcode in der Firmware-Verstecken vorgestellt.
Okay.
Ja, dann. Im IP, da waren auch gezielt IP-Karten, Netzwerkkarten angegriffen worden. Von, ich glaube, von einem französischen Team oder sowas war das.
Kann sein.
Und da dachte ich erst, oh mein Gott, wir haben das und so weiter, bis ich irgendwann eben darauf gekommen bin, auf dieser Surferkiste ist das der Management-Port.
Okay.
Dass da halt Buggy implementiert, wie auch immer.
Das ist schon böse. Also das ist schon
Also schlimm ist natürlich im Prinzip, wenn du einen echten Datenverkehr auf diesem Port fahren willst, der natürlich nie im System ankommt.
Ja.
Alter, suchst du dir auch einen Wolf. Wenn du dann im Prinzip rangehst, warum dieser Dienst nicht funktioniert.
Hm.
Und von der Seite her, also es gibt von extern halt die Möglichkeit, Nmap, um herauszufinden, welche Dienst, welche Ports, auf welchen Ports reagiert wird, als seien die Ports offen.
Genau.
Und in der Maschine selbst kann man natürlich das Betriebssystem direkt befragen und macht mit Netstat. Ganz krass geht, glaube ich, auch cat, proc, kernel, net, irgendwas. Ich glaube, die Ports sind nämlich alle nochmal mit Verzeichnis in einem in einer Lust in ich, nee, es müsste, ich glaube, das ist unter kernel, proc, proc, sys, Entschuldigung, sys, net. Und dann guck mal, IPv4, was er dann dazu sagt. Und denn, das ist natürlich auch eine fiese Frage, was man hier natürlich unterschlagen hat, um welche Ports es geht. Grundlegend mit Netstat kann man ja alle Ports abfragen, inklusive der nur lokal verfügbaren und nur lokal erreichbaren Unix-Sockets.
Genau.
Denn die listen ja in dem Sinne auch, also das ist ja auch in dem Sinne ein regulärer Kommunikationskanal nach außen. Aber es kann natürlich ein UDP-Port sein, der offen ist, oder ein TCP-Port oder ein anderes Protokoll, STPC. Nee,
SCTP.
Das ist dann das andere TCP. Genau.
Also das, ja, stimmt schon, kann schon dann einiges sein. Also das ist, ich meine, aber das würde man vielleicht von einem kompetenten Person auch erwarten, dass
die mit ausgeführt
vielleicht
wird.
Dann draufkommt und dann das mit, ja.
Genau, diese Umstände mit benennt, dass man eben auch mit hier auf die Unix-Ports und oder mindestens auf die TCP-UDP-Ports eingeht.
Genau.
Dass man da noch differenzieren sollte. Aber eben wie angesprochen, nur weil das von extern aussieht, muss dahinter nicht unbedingt aussieht, als sei es offen oder geschlossen, muss dahinter nicht wirklich ein geschlossener Port liegen, denn worauf der zweite.
Ja, aber der zweite Teil der Frage, den kann man wieder verschiedentlich an. Also es geht ja darum, wie blockiere ich die unbenutzten Ports?
Ja, genau. Und das verstehe ich eigentlich nur auf eine.
Na, ich würde sagen, gar nicht. Weil wenn der Port nicht benutzt ist, dann ist er, also ich sag mal, wenn keine Software läuft, dann ist der Port nicht benutzt, dann ist der auch zwar da, aber
Okay, gut. Also wenn jetzt wirklich einer rangehen will und Port 638 oder sowas oder 411 blockieren will, weil da kein Dienst läuft oder sowas, würde ich auch erstmal mit dem Gaga-Argument kommen, genau, und sagen, nee, bitte nochmal irgendwie die Klasse wiederholen. Nee, ich verstehe es eher so, dass ich Dienste laufen habe, die eben nicht genutzt werden sollen. Also ich habe ganz klassisch RPC, muss ich mitlaufen lassen, damit lokal im Prinzip meine ganzen NFS und ähnliche Dienste funktionieren. Aber dieser dumme RPC-Dienst bindet sich an alle Interfaces.
Ja, genau.
So. Also das war so ein altes Problem.
Genau.
Was man immer hatte, so im Sinne der Sicherheit, dass RPC klemmt sich einfach auf das Any-Interface, also lauscht dann auf allen Schnittstellen. Und ich will es aber praktisch nur auf einer haben oder im krassesten Falle will es eigentlich nur über Localhost haben. Also will ich ja das nach in die anderen Richtungen blockieren. Grundantwort wäre, wenn einer mit Blockieren kommt, eigentlich eher so abschalten. Oder eben entsprechend konfigurieren, was mittlerweile das RPC auch kann. Man kann dem Ding auch sagen, lausche nur auf Interface so und so. Also besser abschalten als blockieren. Und passend zu der Devise von Seitensperrung, lieber abschalten anstatt sperren. Aber letztendlich, wenn man im Prinzip sperren will, ist natürlich die Firewall, also IP-Tables, dann mit das Mittel der Wahl, um nach außen hin die Behauptung aufzustellen, dort sei nichts.
Genau.
Und da fängt, also wenn wir an der Stelle noch weiter gehen wollen, dann finde ich, fängt nämlich der Spaß an. Wenn man dann nämlich die Konkurrenten Nmap und IP-Tables gegeneinander antreten lässt.
Okay.
Kommen nämlich interessante Sachen auf, denn Nmap hat diverse Optionen, um herauszufinden, ob ein Port wirklich nicht offen ist oder ob ein Administrator da einfach nur vorgaukeln wollte. Und es gibt im TCP jedenfalls, also UDP ist relativ billig, den Port zuzumachen, aber eben für IP gibt es eigentlich gewisse Regeln, wie für TCP gibt es gewisse Regeln, wie man einen geschlossenen oder eben einen Port signalisieren muss, der auf dem keiner lauscht. Fehler Nummer eins ist wegschmeißen. Also da weiß man natürlich, dass da eine Firewall auf der Strecke dazwischen hängt.
Genau.
Das ist im Grunde auch deshalb tödlich, weil das immer wieder auf der Gegenseite zu Timeouts führt.
Nein, es ist letztlich auch unhöflich.
Ja.
In gewisser Art und Weise. Also ich versuche es immer so zu vergleichen mit, weißt du, gehst auf der Straße lang und fragst jemanden, wie spät es ist. Und der guckt dich an und sagt aber nichts, weißt du. Und du fragst ihn nochmal. Bis dann irgendwann du weißt, okay, der antwortet offensichtlich und gehst weiter an. Die bessere Alternative ist einfach, wenn er sagt, ne, sagst du nee oder keine.
Genau, ich habe die Uhr nicht dabei.
Genau.
Ah, das. Aber das ist auch so ein Problem im Prinzip, womit man sich teilweise eben selber schadet, wenn man derartige Sachen halt blockiert oder eben die Pakete verwirft, laufen viele Programme der Browser und ähnliches bei den Abfragen in den Timeout einfach rein. Und wie eben hier dieses Beispiel jetzt gerade auch sehr gut illustriert, man wird ja noch ein zweites Mal fragen.
Genau.
Und so.
Es kann ja sein, dass er es nie gehört hat. So.
Ja. Das ist okay. Oder dass er erst nochmal grübeln musste, was mit dieser Frage gemeint sein könnte. Und es führt einfach zu sinnlosen Belastungen des Netzes, am Ende auch der eigenen Firewall. Also der glaubt, dadurch sich zu entlasten, unterschätzt nämlich einfach die Nachfrage-Hartnäckigkeit diverser Programme.
Ja.
Also von der Seite her sollte man grundlegend immer mit einem entsprechenden Reject reagieren. Also ein TCP-Reset-Paket da zurückschicken. Aber es ist auf alle diese Pakete können unterschiedlich oder
du kriegst ICMP-Pakete, also je nach, na gut, na, erzähl du erstmal weiter.
Also bei TCP ist die Antwort immer falsch.
Ja.
Bei UDP kriegst du ein ICMP-Paket zurück. Darüber wird signalisiert, dass der Port nicht verfügbar ist. Bei TCP wird es immer über ein Reset gemacht. Mhm. Aber man kann nämlich, um zu testen, ob ein Paket oder ob ein Port zu ist, schickt man einfach ein defektes, ich sage mal, es ist ein schön gebasteltes Paket hin, woraufhin nämlich die Gegenstelle, wenn das, der Port wirklich geschlossen ist und über das Betriebssystem abgehandelt wird, würde nämlich der komplette Betriebssystemcode aktiv werden und würde dann sagen, hier kommt ein schrottiges Paket, lass das mal. Und würde eben dann auch nicht mit dem richtigen Reset reagieren, sondern mit einem anderen Reset. Ja. Und da kann man nämlich dann wiederum differenzieren, steht da eine Firewall davor, die mir erzählt, es sei nichts oder ist da wirklich nichts. Ja. Und das fand ich nämlich dann auch damals das Lustige, als ich das so entdeckt habe und mit, das ist der Lightning Tree.
Ja, genau. Der Christmas Tree heißt er.
Heißt er Christmas?
Ich glaube, also und zumindest die, ist es auf einer NMAP.
Ja, genau, ist dieser, dann ist es der Christmas Tree.
Genau. Irgendwie ist minus P, sonst was müsste es sein.
Die Option will sich.
Ja, aber, oder vielleicht auch, na, ist egal.
Aber auf alle Fälle mit NMAP und verschiedenen Optionen kann man nämlich auch sagen, wie die Prüfung auf der Gegenstelle erfolgen soll, ob es, ob der Port offen ist oder zu ist. Und die Standardvariante ist einfach, das SYN-Paket hinzuschicken, also die Anfrage zur Kommunikationseröffnung. Aber interessanter sind dann eigentlich die anderen, und zwar waren das, waren es die Lightning Trees oder die Christmas, ah ja, die X, X-Mess.
X-Mess-Scan.
Genau. Und mit dem würde man dann nämlich zum Beispiel bei einer normal konfigurierten Firewall plötzlich auch eine Antwort zurückerhalten, wie man sie eigentlich auf ein SYN-Paket erhält, die aber in dem Sinne verkehrt ist. Und wer im Prinzip seine Firewall in dem Sinne pflegt, also die Regeln alle entsprechend baut, der könnte da nämlich einbauen, dass wenn ein schrottiges Paket ankommt, wird natürlich auch mit der Schrottantwort oder reagiert, woraufhin natürlich wieder die Reaktion nach außen hin wesentlich authentischer aussieht, als sei da wirklich nichts.
Ja. Genau.
Die nächste Viertelstunde für eine Frage.
Ja. Genau, dann wäre die nächste Frage, was ist Linux und wie unterscheidet sich das von Unix?
Das ist natürlich interessant. Was ist Linux?
Also es gibt erstmal eine Antwort, die nicht falsch ist.
Ein Betriebssystem, genau. Wenn man es mal so pauschal sieht. Unter Umständen würde man dann natürlich aufspringen und sagen, du Linux.
Ja, genau. Sie sind raus.
Also da müsste man wahrscheinlich als entsprechender Anhänger sofort den Raum verlassen und das Bewerbungsgespräch beenden.
Genau.
In dem Sinne, wenn man mal eigentlich das Ganze runterbricht, wir reden bei Linux nur über einen Kernel.
Genau.
Also es ist praktisch ja nur wirklich die zentrale Einheit, die zentrale Schnittstelle, die sich um die Verwaltung der Hardware und auch der Hardware angeordneten Komponenten, Dateisystemen, Netzwerkkommunikation und sowas mit kümmert. Und die Grenze endet dann, also das, wo man ja mehr oder weniger auch rein von der Arbeitsweise den Unterschied macht zwischen Kernel Space und User Space, da wo der System Call nämlich dann die die Ringe im Prozessor umschaltet. Ja. An der Stelle endet dann eigentlich auch mehr oder weniger das Linux-System, wenn man es.
Na, ich weiß auch nicht, hier fehlt leider so die Auflösung der Frage, weil man könnte jetzt auch sozusagen von der Geschichte her gehen und über AT&T Unix und BSD Unix dann überlegen, das System
5 und 4.
System 4 und
ich überlege gerade, ob noch 3 in Verwendung.
Nee.
Also vor war, glaube ich, das erste Ding, genau. Was praktisch.
Also müsste ich jetzt auch sehr viel nachgraben.
Genau, System 4 müsste noch im Einsatz gewesen sein. System 5 war dann das, was abgespalten wurde und in den BSDs.
Ja, aber das ist auch sowas, was ich aus dem Kopf da auch lange überlegen müsste. Also da, ich weiß nicht, ob sie darauf raus wollen oder ob. Also was sozusagen der Hintergrund der Frage ist.
Na, ich denke mal, dass man sagen kann, das ist Solaris. Ich bewerbe mich gerade nicht als Solaris-Admin.
Ja, ja.
So, oder als HP UX oder ähnliches, sondern ich möchte als Linux-Admin hier reingehen.
Genau.
Und auf die Art und Weise halt klar machen kann, dass man eigentlich von der anderen Seite nichts oder nur sehr wenig versteht.
Oder auch viel. Kann ja auch sein, dass jemand, der parallel Unix und Linux administriert, also zumindest auch praktisch da vielleicht was erzählen kann. Also die Frage Nummer 5, die würde ich gerne überspringen. Also da sollte man den Boot-Prozess erklären. Ich befürchte das nicht.
Also, wir würden an dieser Stelle einfach nochmal, und das wäre eigentlich völlig in Ordnung, wenn wir hier einen Zeiger setzen, auf die so circa
Ente Sendung.
Oder? Ach so, oh, einen Vorwärtsverweis.
Ach so, du meinst auf System D verweisen? Oder?
Ja.
Na gut, aber das greift ja vielleicht ein Stück zu kurz. Da hast du ja nur einen kleinen Teil des Bootprozesses.
Ah, okay. Oh, wenn wir.
Bootprozess heißt für mich, ich gehe zum Rechner, der ist aus.
Boah.
Und ich drücke auf den Einschaltknopf.
Gut, also das Bewerbungsgespräch könnte dann wahrscheinlich sich um mehrere Stunden.
Ich weiß nicht. Ich meine, gut, jetzt steht hier, also, na doch, vom Unix-System in Details steht auch noch da. Also,
auf ein Unix-System. Ja. Gut, aber ich würde schon mehr oder weniger da in den Beginn beim Starten des ersten Prozesses, also des Einser-Prozesses setzen, bis hin zum, ich sag mal ganz krass, zum Login-Prompt.
Ja. Okay.
Aber wenn wir noch weiter vorne ansetzen wollen, da können wir auch eine Sendung, da könnten wir eine Sendung drüber machen.
Ich finde auch, das ist eine Sendung wert und das passt auch gut in 2 Stunden. Also vielleicht noch bis dahin dann auch gebucht.
Richtig. Oder wir teilen das auf und machen im Prinzip erstmal nur eine Sendung von Strom
bis zum Start vom ersten Prozess.
Richtig.
Also ihr seht schon, wir können euch zu Tode langweilen. Genau.
Genau, also die Frage überspringen wir erstmal.
Ja. Dann Frage Nummer 6 wäre, wie veränderst du die Permissions, also die Berechtigung? Wie legst du eine Datei an, das nur lesbar ist, die nur lesbar ist?
Gut, also die klassischen Dateirechte, und da springen wir vielleicht mal drüber hinweg, weil das halte ich jetzt gerade nicht für so interessant.
ChangeMod
und fertig.
Ja, genau, ChangeMod, Dateiname. Also, nee, warte mal. How do you change? Doch, change the permissions. Und ChangeMod und dann eben.
Und die Flex, also was man gesetzt haben möchte.
Also mit Zahlen oder mit Buchstaben, Dateiname und dann Dateiname, also wie legt man. Also, Datei anlegen, die nur lesbar ist.
Ja, das ist nämlich jetzt gerade der springende Punkt, weil da kann man noch viel verkehrt machen.
Also ich sag mal, der naive Ansatz wäre zu sagen, ich mache Touch, Dateiname, und danach CHMod 400, Dateiname.
Genau.
Warum ist das falsch?
Wenn man jetzt nicht das unter ganz besonderen Bedingungen macht, also wenn man das in einem Verzeichnis ausführt, wo natürlich kein anderer mit reinkommt, dann ist das also gängig und es ist ja so. Aber
DMP-Verzeichnis.
Richtig. Wenn man solche öffentlich zugänglichen Verzeichnisse hat, wo man nicht alleine ist, dann dieses Stichwort Race Condition.
Genau.
Denn es ist einfach so, zwischen dem Zeitpunkt des Anlegens und zwischen dem Zeitpunkt des Änderns, also jetzt mal hier bildlich gesprochen, krass, diese Zeit, die vergeht zwischen dem Touch und bis der Benutzer wieder ChangeMod eingetippt hat, liegen Jahre. Also liegen für eine CPU Jahre.
Genau.
Und wenn unter Umständen auch noch klar ist, welcher Dateiname angelegt werden soll, also wenn der von vornherein bekannt ist, dann kann an dieser Stelle einfach ein Angreifer sich zu dem Zeitpunkt die Datei bereits geöffnet haben.
Ja.
Mit den Rechten, wie sie aus dem Anlegen resultierten. Also Standardanleger ist, wie standardmäßig eine Datei angelegt wird.
644, glaube ich, oder?
Also wenn es
Lese und Schreiber von Benutzern, alle anderen dürfen lesen.
Sodass dann sodass die Datei halt ursprünglich für andere als lesbar angelegt wäre und das spätere Entfernen der Rechte auf dieser iNode gar nichts bringt.
Genau.
Denn ehrlich gesagt, das Handle ist bereits zu dem Verweis da und dementsprechend darf dann auch der Benutzer, also der zweite Zugriff, später mitlesen oder mitschreiben unter Umständen, also von dem Rechten, wie es hier angelegt wurde, mit den, dass ich als Others nur mit Read draufgehen konnte, dann kann ich natürlich auch nur später den Inhalt mitlesen und nicht irgendwie die Datei löschen oder bearbeiten, also den Inhalt löschen oder bearbeiten. Aber ich sitze mit drin. Und das ist, man kann das, also an dieser Stelle auch so einige Sachen verkehrt machen. Wer temporäre Dateien anlegt, sollte definitiv mit Temp-File arbeiten. Genau,
Make-Temp.
Make-Temp. Oder die Alternative wäre, worüber nämlich dieses, wie wird eine Datei initial mit welchen Rechten versehen, wird ja gesteuert über die UMASK.
Genau.
Also auf der Kommandozeile über den Befehl UMASK kann man das steuern oder halt auch im Programm gibt es halt die Funktion UMASK, womit ich sagen kann, die Bits, die rausgekippt werden sollen, also die inverse Maske zum Anlegen, die verwendet wird, hat einfach ja auch mit dem Hintergrund, weil Verzeichnisse mit anderen Rechten angelegt werden. Verzeichnisse werden immer als ausführbar angelegt. Also das X-Bit bei den Verzeichnissen hat die Bedeutung, ob ich betreten darf, also ob ich den Inhalt des Verzeichnisses lesen darf.
Genau.
Nee, Quatsch. Nein, ob ich in das Verzeichnis reingehen darf. Das Read-Flag sagt, sagt mir, ob ich den Inhalt auslesen darf. Also unter Umständen kann ich LS auf das Verzeichnis machen. Aber ich
nicht reingehen. Nicht mit CD-Verzeichnis, geht nicht.
Na, oder ich kann auch nicht explizit in Cat auf Verzeichnisdatei machen. Also auf die unterhalb dieses Verzeichnisses liegenden Inhalte kann ich nicht zugreifen. Wäre eine lustige Frage, ob ich auf dieses Verzeichnis Punkt zugreifen darf. Ich kann ja im Prinzip Slash Punkt machen oder brutalerweise Slash Punkt Punkt. Also ob ich auf das Elternverzeichnis eines derartigen Verzeichnisses zugreifen darf. Denn eigentlich das Elternverzeichnis kann ich natürlich erreichen. Da bin ich ja vorher schon lang gekommen, wenn ich den Pfad abgelaufen bin oder wenn der Kernel beim Auflösen den Pfad abgelaufen ist. Aber es kann sein, nee, das geht nicht. Schwierig. Also einerseits schlagen da Symlinks mit rein, aber Symlinks bei Rechte auf Symlinks sind ganz hässliche Geschichten. Denn man kann an einem Symlink in mehr oder weniger an diesen Rechten da dran rumbasteln, wie man will. Sie haben praktisch keine Auswirkung auf das eigentliche Zielobjekt. Also wenn ich auf einem Symlink das Schreibrecht oder Leserecht wegnehme, hat das noch gar keine Konsequenzen für die Datei, auf die es zeigt. Und
achso, warte mal, Punktverzeichnis war's.
Aha, also keine Zugriff möglich. Und auch auf das Elternverzeichnis, dieses derartig gesperrten Verzeichnis. Ja. Gut, ist konsequent.
Ja.
Und insofern werden halt Verzeichnisse immer mit anderen Rechten angelegt, also mit, eben wie hier mit der 7 für den Benutzer und 5 für die Gruppe oder für die anderen. Und das einfach besagt, die anderen bzw. Gruppe darf den Inhalt sehen und darf eben auf die Inhalte des Verzeichnisses zugreifen. Aber eben zum Beispiel nicht schreiben. Deswegen über die inverse Maske für beide, also wie auch bei den Dateien, dass man das Schreiben unterbindet, die inverse Maske definiert über die 022.
Genau, das ist so die Standardeinstellung.
Genau. Und wenn ich im Prinzip wie von hier von Anfang an die Datei sperren will, dass da keiner weiter mit lesen will, also dieses ChangeMod 400 erreichen will, dann muss ich halt vorher die UMASK auf eine 77 setzen.
Genau, 077.
Damit die entsprechend, damit hinten einfach die kompletten Bits rausgekippt werden.
Genau. Jo. Also das wäre sozusagen die sinnvolle Lösung. Oder das andere, was du gesagt hattest, wäre Make-Temp-Dateiname.
Ja, gut, aber das geht im Prinzip darüber ran, weil man bei dem Open-Befehl, beziehungsweise bei der Open-Funktion im C kann ich auch wiederum diese Maske mit schon angeben, die verwendet werden soll beim Anlegen. Da wird dann nicht auf die Standardmaske zurückgegriffen oder beziehungsweise auf die Standard Permission, sondern da kann ich gezielt sagen. Mhm. Und da sagt schon dieses MakeTemp, dass die entsprechenden Bits oder ja, dass die im Prinzip nicht gesetzt sein sollen, um anderen den Zugriff grundlegend erstmal zu verwehren. Damit eben, wenn entsprechende Dateien angelegt werden, in die gesichert sind gegen Angriffe.
Hm.
Denn diesbezüglich, mir fehlt nämlich gerade noch der Symlink-Angriff, die Symlink mit ein, was man auch beim Anlegen von Dateien nämlich verkehrt machen kann. Wenn ein entsprechender Angreifer weiß, wie der Dateiname lauten wird, wird er einfach einen entsprechenden Symlink hinlegen, der auf also LD-Loader,
ja, ja.
Und daraufhin ist dann einfach das Licht aus.
Genau. Ja, aber also da sieht man schon, dass die Frage, die eigentlich so harmlos daherkommt, doch diffizil zu beantworten ist. Und das, ja, also da muss man, denke ich, schon mal ein bisschen aufpassen, was man da dazu sagt. Ja, explain sudo in detail. Also wir haben jetzt immerhin zur 7. Frage. Nee, eine hat man noch, nee, 2 hat man gemacht. Also 10, also 9 Fragen haben wir beantwortet bisher. Fast, mhm. Wenn wir das noch schaffen. Doch mehr als gedacht.
Ja.
Also explain sudo in detail. What are its disadvantages? Also in detail. Also es ist halt wieder die Frage, wie viel.
Naja, ich würde erstmal grundlegend sagen, sudo und der ursprüngliche Gegenspieler.
Su.
Genau. Hm. Hintergrund ist ja ganz einfach, dass ich eine Rootrechte erlangen will. Hm. Und klassischerweise mache ich halt, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, entweder halt heißt SU Substitute User, also wechseln, ändern.
Ach, super User.
Ja, denn mit SU kann man auch zu jedem x-beliebigen anderen Benutzer werden. Deswegen SU ist nicht nur im Prinzip zum Erlangen von Root-Rechten oder zum Werten zu Root gedacht, sondern ich kann auch in jeden anderen Benutzer mich verwandeln. Was zum Beispiel Root selber ausnutzt, weil der bekommt keine Passwortabfrage und wenn der in einen niederprivilegierten Nutzer wechseln will, in Nobody oder sowas, dann macht er ihm einfach SU Nobody und seinen Befehl hinten dran.
Ja. Ja, weil ich dachte nämlich, sudo steht dann für Super User Do. Und deswegen war für mich immer so SU.
Ja, genau. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher, aber ich dachte nämlich, das heißt Substitute User. Aber. Es gibt auch irgendwo eine lustige Erklärung für diese ganze Namensgebung oder eine Seite, glaube ich, die diese ganzen Namen mit erläutert, was hinter CREP steht. Also woher der...
Die Diskussion hatte ich vor kurzem erst. Also meines Wissens ist es so, das ist das, was du bei Vim zum Beispiel genau. Reingibst, das G für globale Ersetzung / regular expression / P für print.
Das beim P bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ja, ansonsten genau. Also oder das aus dem VI eigentlich schon kommt.
Oh, ja, ja, aber oder genau. Aus ETH, vermutlich aus ETH, würde ich denken.
Hm, aber genau, also das kenne ich auch, dass CREP nämlich aus dem Editor kommt.
Genau.
Ja, diese Namen.
Also ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber das habe ich
doch. Naja, gut, wie will man das großartig nachprüfen? Man müsste jetzt den finden, der das Programm entwickelt hat im Ursprung und dementsprechend die nochmal sagen kann, was ihn da angetrieben hat.
Ja.
Aber für viele Befehle ist es zum Teil eingängig. Also DD und NL, Numberline, das nummeriert die Dinger durch, die Zeilen stimmt. durch. Und genau, AB. Solche sind.
Was? AB.
AB?
Hm?
Hä? Nee, das ist.
Apache Benchmark.
Ah, okay. Nee, das kannte ich selber noch nicht.
Also, ich weiß nicht, ob das. Na gut, geben wir es noch. Das ist halt einfach mehr oder weniger dumm, einfach tausende von Aufrufen in Apache losgelassen.
Hm. Ist ja sinnvoll, um zur Lasttest und ähnliches. Ja gut, also was nun eine Sudo so richtig macht und was es bedeutet, werden wir leider nicht mehr erklären können. Wir können euch...
Probiert's aus.
Genau, tippt einfach mal diesen Befehl ein, vertippt euch dann unter Umständen noch dreimal auf diese folgende Frage und dann lest diesen netten Spruch, der da kommt.
Wobei, ich glaube, bei dem ist da haben die dann raus,
echt?
Also, weil es zu offensiv gewesen ist, was da stand, oder? Dachte ich weiß es nicht mehr. Ich hab mir so.
Du, ich vertipp mich einfach zu sein.
Ach so, okay.
Aber mich hatte vor allen Dingen der zweite Teil. Also, was sind die Nachteile von Sudo? Spontan fallen mir nämlich eigentlich mehr die Vorteile ein. Aber uns verbleibt, glaube ich, jetzt nochmal vier Wochen Zeit, um diese Frage zu ergründen.
Genau, weil die letzten 15 Sekunden kann man es eh nicht mehr erklären.
Genau.
Insofern, ja, hoffen wir, es war eine interessante Sendung für euch. Ihr habt ein bisschen was über Linux und Administration gelernt.